Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße heute nicht nur eine Person, sondern zwei. Deswegen mache ich es bei der einen Person kurz und knapp, weil die kennt ihr schon sehr ausführlich. Und der kriegt ja öfter mal eine Begrüßung um die Ohren. Deswegen sage ich erstmal Moin an meinen Podcast-Partner, moin Band.
Moin Tim.
Und dann, ihr habt es im Titel vielleicht schon gelesen oder in der Beschreibung, haben wir heute eine ganz besondere Folge vor, denn wir wollen uns mal dem, ich sag's mal, offenen Podcast-Käfig-Fight stellen, uns mal mit einem waschechten Werder Bremen-Fan in einen Podcast setzen, der sich jetzt gerade auch schon sehr freut. Und Konsti, den wir jetzt hiermit herzlich begrüßen. Ihr kennt Konsti auch schon teilweise, habt den vielleicht gehört bei der Hinspiel-Derby-Folge. Da hat er uns wirklich tolle Insights zu Werder Bremen gegeben. Aber Konsti, ich muss reinstarten mit einer harten Frage. Für mich ist die hart, das jedes Mal zu begreifen. Wie kann man denn an deiner Stelle, in der Stadt, in der man lebt, denn, Spotlight für alle, du lebst ja in Hamburg, alles richtig machen, aber mit dem Verein, den man dann unterstützt, so komplett daneben liegen?
Ich wohne ja noch nicht so lange in Hamburg und Hamburg hat ja auch noch einen sympathischen Fußballverein. Den kann man ja mit unterstützen dann. Das funktioniert ganz gut, nur um schon mal den ersten Schlag im Käfig ausgeteilt zu haben.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du machst dich bei den Zuhörern gerade sehr beliebt mit damit.
Ja, Altona 93 ist gemeint, oder?
Ja, genau, der Altona mit gemeint.
Die sind auch ganz cool, ja.
Ja, kriegen auf jeden Fall ein neues Stadion jetzt. Gut, wir fangen an. Trotzdem mit einem kleinen Newsfeed, weil es ist ja ein bisschen was passiert. Und letzte Woche haben wir euch ja auf diese Woche vertröstet mit ein paar Sachen, weil wir ja letzte Woche die Folge mit Andi hatten, die vorproduziert war und wir da keinen Newsfeed machen konnten. Genau, erste News. Ich würde sagen, die handeln wir kurz und schmerzlos ab und gratulieren einfach, denn unser Torhüter Heuer Fernandes ist zum zweiten Mal Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für ihn, für seine Frau, für das Kind, auch für das andere Kind natürlich. Wir hoffen, dass die wirklich eine schöne Zeit als Familie haben und freuen uns auf Ferro zurück im HSV-Tor in der nächsten Saison. Und dann die andere News. Wenn der eine oder andere schon Sehnsucht nach dem Volkspark hat, streicht euch den 1. August dick und fett in eurem Kalender ein. Denn da ist das Volksparkfest, die offizielle Saisoneröffnung des HSV. Und es findet diesmal gleich ein doppeltes Testspiel statt, denn sowohl die Frauen des HSV als auch die Männer testen gegen den englischen Fußballclub FC Everton, also ein Name mit viel Tradition. Ich weiß nicht, ob Everton-Fans mitkommen. Letztes Mal bei Olympique Lyon war das ja nur irgendwie so 5-6 launische Franzosen, die irgendwo oben in der Ecke vom Stadion saßen, mal gucken. Aber auf jeden Fall ein toller Verein, zwei tolle Mannschaften. Und wer Bock auf die doppelte Dröhnung HSV hat, kann ab 13 Uhr sich da echt was geben. Herren spielen ab 17 Uhr. Ich glaube, das wird richtig gut. Damit stehen sozusagen die ersten zwei Testspielgegner des HSV fest. Das ist einmal, wie schon eben gesagt, der FC Everton und die Rapid aus Wien. Gegen die testet der HSV ja bereits, während noch die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, einen Tag vorm WM-Finale. So, das war jetzt alles ein bisschen launisch und schön und jetzt müssen wir, glaube ich, zur nicht so schönen News kommen aus HSV-Sicht, zumindest aus HSV-Fan-Sicht, denn es ist jetzt offiziell, wir haben es schon viele angedeutet in den letzten Folgen, es hat sich angebahnt, Robert Glatzel verlässt den HSV und ich glaube, wenige haben trockene Augen gehabt aus dem HSV-Kreis, als sie sein Abschiedsvideo gesehen haben, ich für meinen Teil zumindest nicht. 150 Spiele, 84 Tore und 22 Vorlagen hat er aufzuweisen für den HSV. Hat zuletzt eine glücklose Saison gespielt, wenn man auf die Einsatzzeiten guckt, nicht auf den Toroutput. Da haben Bent und ich auch immer wieder gesagt, eigentlich muss der viel mehr spielen und viel mehr Einsatzzeiten bekommen einfach von seinem Output. Aber jetzt hat er sich entschieden, nochmal was Neues zu machen im Alter von 32 Jahren und geht nach 5 Jahren HSV in Richtung, und für dich, Konsti, ich betone das hier immer sehr gerne, wenn sie aktuell zu Wort kommen, Richtung Zweitligist VfL Wolfsburg, weil es so schön klingt für mich.
Für nicht lange.
Ja, ich fürchte auch, aber solange wie es ist, werde ich es genießen. Laut Transfermarkt 1,5 Millionen Euro. Frage an euch beide, vielleicht erstmal an Bent und Konsti, wenn du dann auch eine Meinung dazu hast, gerne auch, sind wir auch gespannt von außen. Verlässt uns hier gerade der beste Stürmer aus den letzten 10 Jahren HSV?
Ich finde es qualitativ schwer zu beurteilen. Simon Terodde hat ja zu Zweitliga-Zeiten auch für den HSV gespielt, nur eine Saison, hat aber noch eine sehr gute Torquote. Und ich glaube, was so die Treffsicherheit in der zweiten Liga angeht, ist Terodde vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen als Glatzel. Was jetzt aber so die emotionale Bindung angeht und was auch das Backing bei den Fans angeht, würde ich sagen, geht schon der größte Stürmer, vielleicht der letzten 5, 6 Jahre. Und ja, Glatzel hat in manchen Spielen, gerade jetzt auch in der Bundesliga, nicht mehr die Performance gezeigt, die wir uns alle von ihm vielleicht erhofft hätten. Aber zu Zweitliga-Zeiten, das haben wir ja hier auch schon häufiger gesagt, war er eigentlich durch die Bank dafür mitverantwortlich, dass der HSV überhaupt so lange und so oft um den Aufstieg mitgespielt hat. Und vielleicht greife ich mal ein Spiel raus. Robert Glatzel ist der Grund, warum der FC St. Pauli 2024 nicht im Volksparkstadion aufgestiegen ist.
Oh ja.
Und allein diese Tatsache muss ihm eigentlich einen Platz in den Geschichtsbüchern des HSV versichern.
Wie siehst du es, Konsti, von außen?
Also, ich habe jetzt hier so nebenbei auch mal ein bisschen nerdy anrecherchiert, dazu komme ich gleich, da sind dann auch so ein paar nostalgische Dinger dabei. Aber muss man ganz klar sagen, vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die absolute Krisenzeit des HSV geht, auch aus der Außensicht, dann ist da der mit Abstand beste, eher auch erstligafähigste Mittelstürmer jetzt gegangen, den ihr in den Jahren, in denen es so richtig brenzlig war, auch in der zweiten Liga gegangen. Ne? Also klar, Terodde ist ein extrem guter Call, ehrlicherweise. Der, das muss man aber auch so ehrlich sagen, eins immer hat vermissen lassen, nämlich schlicht und ergreifend die Scorer und auch die Klasse in der ersten Liga zu überzeugen. Und ich denke, da darf man jetzt auch einfach mal so bold sein, zu sagen, es ist anzuzweifeln, dass er das beim HSV anders geschafft hätte in der Bundesliga. Denn wenn das in Köln nicht richtig reißt, wenn das auf Schalke nicht richtig reißt, da sind ähnliche Dynamiken am Werk, auch was die Fankultur angeht, im Einfluss auf die Mannschaft. Das sind schon vergleichbare Umfelder. Da geht er mit Sicherheit als derjenige, der als einziger von allen Stürmern, die in dieser sehr lange jetzt dann auch Zweitliga-Zeit da waren, die Klasse hatte, diese Mannschaft dann eben auch im Sturm zu tragen, leistungstechnisch. Und an die Leute, die jetzt den Arm heben und sagen, was war mit der letzten Saison, schwierig zu beurteilen, weil er A, zu Unzeiten verletzt war, mhm, und B, sich, glaube ich, sowieso jeder, der ein bisschen Ballknowledge hat, fragen muss, warum der eben mit diesem Spielerprofil so extrem wenig Spielzeit bekommen hat, auch mit diesem Standing in der Mannschaft und im Club, als es in die heiße Phase der Saison geht und er eigentlich einsatzfähig gewesen wäre. Zumal die Konkurrenz ja, und das stützt den mein Take dann auch wieder, so absolut gar nicht überzeugt hat.
Oh ja.
Darf ich dennoch anmerken?
Ja, gerne.
Im Vorfeld über die Saisons unterhalten, da hattest du ja auch 10 Jahre ausgegeben. In der Saison 2015, 2016 fand tatsächlich die letzte Saison statt, in der ein gewisser Ivica Olic noch für den HSV gestürmt hat, und deswegen würde ich ihn auf den zweiten Platz verbannen, weil Olic ist halt einfach ein Klassiker, das kann man nicht anders sagen. Ja. Ein paar honorable Mentions, die sicherlich auch gut sind, Gregoritsch, Rudnevs, Hechan Wang, Simon Terodde. Mir ist dabei aufgefallen, wie viele junge Stürmer auch da waren, die dann letztendlich beim HSV aber den Durchbruch nicht geschafft haben, was, glaube ich, auch irgendwie symptomisch für das steht, was in diesem Jahrzehnt beim HSV so irgendwie in die falschen Rillen gelaufen ist. Weil Rudnevs kam extrem jung, Wang war sehr jung, auch Gregoritsch war sehr jung. Dann gibt es noch Lasogga und Poyanpalo, über deren Potenziale man eigentlich auch nicht wirklich streiten muss. Und all diese Stürmer haben es beim HSV dann irgendwie nicht so richtig rumgekriegt und mussten über andere Wege sich Reputation erarbeiten und ihre Karrieren irgendwie vorantreiben. Und das ist echt auch ein bisschen schade, weil ich finde, das sind alles auch an sich sympathische Typen und die hätten dem HSV auch als erfolgreiche Stürmer gut zu Gesicht gestanden. Das muss man mal ehrlich sagen. So, und damit ist der Take auch beendet. Also ja, bei euch geht der mit Abstand beste und erstligafähigste Stürmer der letzten 10 Jahre. Definitiv.
Ja, ich würde mich euch da anschließen. Also ich würde es auch wie Bent sagen, auf jeden Fall der letzten 5 bis 6 Jahre. Da ist er der absolut Beste. Und ich fand auch in der letzten Saison war er der Beste. Einfach, weil er immer wieder, wenn er drauf kam, getroffen hat, auch teilweise wunderschöne Tore dabei waren. Ich weiß nicht, ob es eine schmerzhafte Erinnerung für dich ist, Konsti, weil letztendlich habt ihr das Derby ja gewonnen, aber das Tor von Robert Glatzel ist natürlich ein sehr schönes gewesen in dem Spiel. Ja, letztendlich hast du schon gesagt, der HSV hatte immer wieder gute Stürmer, die es nicht gebracht haben. Robert Glatzel hat es gebracht und ich glaube, Auf jeden Fall auf emotionaler Ebene geht für mich hier einer der besten Spieler, die wir in den letzten Jahren hatten, als Mensch. Einfach weil der auch so lange sich diesem Verein verschworen hat. Der Bent und ich werden uns noch sehr lebhaft dran erinnern. In den Zweitliga-Jahren, wo wir nicht aufgestiegen sind unter Tim Walter, wo wir immer wieder dachten, okay, jetzt geht Robert Glatzel weg. Und der hätte es easy machen können. Der hätte easy in der Bundesliga zocken können oder sonst in irgendeiner anderen guten ersten Liga in Europa. Und der hat es einfach nicht getan. Und ganz ehrlich, natürlich könnte man jetzt auch da rumschimpfen und sagen, ja, warum denn dann zum VfL Wolfsburg? Aber ich glaube, zu einem guten, mannschaftlich guten Zweitligisten, der, wie Konst ja vorhin schon so angedeutet hat, wahrscheinlich um den Aufstieg mindestens mal mitspielen wird, plus er wird da nochmal ordentlich Geld mitnehmen mit 32 und der HSV nimmt mit 1,5 Millionen für Robert Glatzel, gerade mit der Verletzungshistorie der letzten zwei Jahre, auch einen ordentlichen Batzen Geld noch verhältnismäßig mit für diesen Spieler. Ich glaube, unterm Strich tut es zwar weh, aber ich glaube, alle Seiten können damit gut leben.
Ja. Ich finde, dass es aufgrund dieses Was-wäre-wenn-Charakters immer noch so ein bisschen unangenehm in der Luft steht. Also du siehst dieses Video, wie er da auch mit den Tränen zu kämpfen hat und du fragst dich, hätte das wirklich Not getan, dass der jetzt so gehen muss? Und ich würde sagen, eigentlich nicht. Wir haben sozusagen sein Potenzial, das hat Konsti eben schon angedeutet, in der Bundesliga eigentlich nicht so richtig zur Entfaltung kommen sehen. Und vielleicht hätte man ihm auch einfach noch eine Saison, diesmal als nomineller Stürmer Nummer 1, in der Bundesliga geben können. Ich glaube nicht, dass man da schlechter gefahren wäre als mit anderen Spielern. Und auch das, was du mit der Konkurrenz gesagt hast. Eigentlich unglaublich, dass ein Downs so oft gespielt hat und Glatzel hat nicht gespielt. Unser Trainerteam, wir haben das hier festgestellt, hat in der Saison an vielen entscheidenden Punkten die richtige Entscheidung getroffen. Da war zu oft meiner Meinung nach im Sturm eine Entscheidung dabei, die ich an den Wochenenden nicht nachvollziehen konnte.
Also, ich denke, markttechnisch bist du da mit 1,5 Millionen natürlich völlig fein. Wenn du das einfach nur vom Markt her betrachtest, wirst du für so einen Spieler mit der verletzten Akte, dem dann schlicht und ergreifend ein paar Bundesliga-Jahre in der Karriere fehlen und in dem Alter nicht mehr Geld bekommen. Das ist auch nicht vom VfL Wolfsburg. Und was mich dabei stört, ist tatsächlich der Take von Bent, den ich voll mitgehe. Ich glaube, dass der bei euch als Identifikationssymbolfigur, aber eben auch als sportlicher Leistungsträger ersetzt werden muss. Und das ist ein Paket, selbst wenn du mehr Geld für ihn gekriegt hättest, kannst du das eigentlich kaum wirtschaftlich umsetzen, das in einer Person aufzufangen. Nicht mal zwei Faktoren wirst du in einer Person auffangen können. Und ihr habt eigentlich schon Baustellen auf Schlüsselspielerpositionen, die euch wirtschaftlich ganz schön rannehmen werden, wenn ihr die entsprechend umsetzen wollt für die kommende Saison. Deswegen sage ich sogar, der Wechsel ist für mich aus Vereinssicht nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass du eben, weil die anderen Stürmer es nicht gebracht haben letztes Jahr, eben auf ihn hättest setzen müssen für ein Backup oder einen, der ihm Spielzeitentlastung bringt, einfach nochmal hättest gucken müssen. Ich finde, der Stürmermarkt ist nicht so leer. Er ist nicht hundertprozentig einfach. Man muss so ein bisschen erfinderisch werden, aber du kannst schon Stürmer finden, die eine Menge Power mitbringen. Das sehen wir bei der WM jetzt auch. Und das ist deswegen einfach sehr schade. Ich glaube, dass das kein Wechsel ist, der dem HSV gut tun wird und mit dem er am Ende zufrieden sein wird. Das ist mein Take dazu. Ich glaube, dass das ein Fehler war. Und zu dem Take mit Downs, ja, der hat natürlich überhaupt nicht geliefert. Ich denke, dass der Grundgedanke da aber war, mit Paulsen ist dein Kapitän noch öfter verletzt als mit Glatzel, dein krasser anderer Stürmer. Und die sind auch beide in einem Alter, wo du jetzt nicht mehr auf die nächsten 4-5 Jahre mit denen planen kannst. Du hättest mit dem halt einen Stürmer gehabt, wo du sagst, wenn wir den jetzt hier zur Entfaltung bringen, dann kriegen wir den vielleicht dann fest verpflichtet und haben dann eben auch einen jungen Mittelstürmer mit dabei, der Spielstärke hat und der uns trotzdem Scorer bringt. Der Poker ist halt 0,0 aufgegangen und man darf sich sicherlich die Frage stellen, ob man den Poker im Laufe des letzten Saisonviertels nicht hätte einstellen sollen, um dann wieder auf Glatzel zu gehen. Das muss man einfach so festhalten. Das ist sicherlich ein ehrenwerter Versuch gewesen, mit einem jüngeren Stürmer zu arbeiten. Ich bin noch nach wie vor überzeugt, dass der eine Menge Talent mitbringt, aber Glatzel wäre da die bessere Wahl gewesen. Du hast ihn so vielleicht auch eher vergrault. Und ich glaube, dass das auch eher ein Spielerwechsel ist als ein Vereinswechsel.
Ja, voll. Also ich sehe das auch so. Ich glaube, damit kann man es auch abschließen, ehrlicherweise. Also ich würde dir da zustimmen, Konsti, du musst das Paket Robert Glatzel, egal ob jetzt spielerisch als auch im Verein, als Mensch, als erfahrener Profi, als, wie du gesagt hast, fand ich gut formuliert, Leistungsträger, musst du ersetzen. Und dann kommt jetzt hier der Satz, den ich dann immer sage, aktuell, jetzt muss Klaus Costa liefern. So, und der hat jetzt noch 2 Monate Zeit dafür. Man liest ja immer wieder Gerüchte und alles Weitere besprechen wir dann hier in den Folgen, wenn es soweit ist. Und also, damit, ja, sag gerne noch.
Costa ist mit der Nummer, auch wenn er es wahrscheinlich gar nicht verhindern konnte, ne, ist er definitiv vom Fünfer auf den Zehner geklettert. Also die Fallhöhe hat er damit definitiv nochmal gut nach oben geschraubt. Weil jetzt einen Mittelstürmer zu finden, der das sportlich und personell auffängt, brauchst den OM, den offensiven Mittelfeldspieler. Und eigentlich bist du mit der Innenverteidigung auch noch beschäftigt. Das ist schon doll. Also das Einzige, was bei euch fertig besetzt ist, ist Tor plus defensives Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Der Rest, da muss eigentlich auch noch echt Geld in die Hand genommen werden, wenn du nicht sonst was für Erfinderreichtum an den Tag legst. Bin wirklich gespannt. Werd das auch eng verfolgen. Also,
ja, wollte ich gerade auch sagen. Ihr merkt schon, Konsti ist zwar Werderaner, aber hat auf jeden Fall auch ordentliche Expertise, was den HSV betrifft. Deswegen hatten wir ihn hier auch eingeladen. Ein absoluter Fachmann. Das kann man an der Stelle sagen.
So, ich verbeuge mich. Vielen Dank.
Und dann kommen wir jetzt nämlich zum Kern dieser Folge. Nämlich, wir wollen mal so ein bisschen auf die Rivalität HSV Werder eingehen und vielleicht auch ein bisschen piesacken. Ich habe mir vorhin so schön die Weiterleitung überlegt. Draußen ist es gerade richtig heiß und hier drin wird es jetzt vielleicht auch ein bisschen hitzig. Deswegen mal schauen. Und damit übergebe ich jetzt erstmal an dich, Ben. Du hast ein bisschen was vorbereitet, um uns hier durch die Folge zu führen.
Ja, genau. Wir sind ja mit der Folge auch so ein bisschen in diplomatischer Mission unterwegs. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt zu Beginn erstmal einen Schritt aufeinander zumachen wollen. Und das heißt, jeder von uns sagt jetzt gleich etwas, was er an dem jeweils anderen Verein gut findet, schätzt, respektiert. Ne? Also konkret, ich und Tim sagen, was wir an Werder Bremen gut finden. Und Konsti sagt, was er am HSV gut findet. Wir haben uns ja jetzt auf 3 Punkte geeinigt, glaube ich.
Ja.
Und ja, Tim, wollen wir dem Gast den Vortritt lassen?
Sehr gerne, in der Hinsicht noch viel lieber.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich da schwer getan, aber gar nicht so sehr, weil ich am HSV...
Das haben wir erwartet.
Nein. Ich sag's ja. Gar nicht so sehr, weil ich am HSV so wahnsinnig viel schlimm finde. Mhm. Sondern weil ich allein schon die ersten 2 Punkte ziemlich weit gefasst habe und sie schon ziemlich viel ausmachen. Da kannst du ja gar nicht mehr so viele andere Felder bespielen. Deswegen, es ist einmal natürlich die Historie, die beeindruckend ist, die für sich steht, die man sich gerne anschaut, weil sie auch mit Namen, mit Fußballern verbunden ist, die extrem viel Sympathie auch über den HSV hinaustragen. Ich habe immer unglaublich gerne Uwe Seeler gesehen und ihm zugehört. Ich habe auf fußballerischer Ebene fand ich ihn krass, auch wenn ich ihn natürlich zu Lebzeiten nicht gesehen habe, aber mir das durchaus mal gegeben habe zwischendurch. Und ich bin als Trainer von ihm überzeugt. Ich bin ein Riesenfan von Horst Rubesch. Was für ein Typ, ehrlicherweise. Geil, also fantastisch. Und auch wenn er wirklich sehr speziell ist und sicherlich seine Macken hat, aber Felix Magath ist ein Killer, der ist einfach ein geiler Typ und eine Bundesliga-Legende. Und das sind nur 3 Namen und da werdet ihr auch noch ganz andere Namen aus diesen Jahrzehnten im Kopf haben, die auch viel mitgetragen haben. Aber einfach, um das nochmal zu verdeutlichen, was diese Historie der Bundesliga, der Nationalmannschaft auch international einfach geliefert hat von diesem Verein, ist wirklich toll und sehr sympathisch und das mag ich. Und da kommen wir dann auch zu Punkt 2, ist nämlich der Charakter des HSV, als ich ihn kennengelernt habe. Als ich mich so richtig das erste Mal auch ein bisschen mehr mit nerdy Herangehensweise in den 2000ern mit der Bundesliga und mit dem Verein beschäftigt habe. Auch da einfach eine Truppe, die so tolle Typen hatte. Auch Typen, die vielleicht nicht immer die feinsten Fußballer waren, aber einfach geil waren, die zum HSV gepasst haben. Und ja, wo man dann sich bis heute fragt, warum man das nicht mehr geschafft hat, ähnliche Menschen in den Verein zu holen und in die Mannschaft, um das mitzutragen in ausreichendem Maße. Da denke ich natürlich an Barbares, der damals einfach der Mann war, der das HSV-Spiel gezogen hat, als ich damit angefangen habe. Ich habe immer Jarol ihm verehrt für seine Art, Fußball zu spielen im Mittelfeld und mochte die Verteidiger durch die Bank über Jahre hinweg auch sehr gerne. angefangen von Bularus, Demel und Atuba über Matthijsen und so, da waren schon einfach extrem geile Typen dabei. Und da waren wir noch gar nicht bei Raphael van der Vaart. Das ist einfach eine geile Truppe gewesen und die mochte ich einfach. Und es war mir dann auch scheißegal, dass ich irgendwie Werder sehr zugetan war und emotionaler deutlich mehr. Ich habe immer schon, seit ich mich mit Fußball beschäftige, immensen Respekt vor dem HSV gehabt, aus der Historie heraus, aus der Mannschaft heraus oder aus den Zeiten heraus, mit denen ich mich fußballerisch sozialisiert habe. Und die Nordderbys in dieser Zeit haben Bock gemacht. Die waren auch nicht immer fein, aber die waren immer geil, die haben immer gezogen. Und das schätze ich einfach auch unheimlich am HSV. Und damit verbunden dann auch das, was dem HSV dann, glaube ich, auch lange abging und ihn in die Krise gestürzt hat, da hatten vor allen Dingen wir, Tim, ist voll oft von, dass das auch irgendwo etwas ist, was beide Vereine teilen. Und das ist diese hanseatische Identität. Dass egal, wie groß du als Club gerade wahrgenommen wirst oder gewachsen bist, egal, ob du irgendwelche schillernden Stars dabei hast oder nicht, was die dann irgendwie mitbringen, du bist am Ende norddeutscher, hanseatischer Verein, der kaufmännisch entsprechend handelt und der auch entsprechend irgendwo Talente ausbildet und im Verein integriert und damit natürlich auch einen ganz besonderen Weg geht und auch andere Spieler prägt, die in den Verein kommen oder lange im Verein sind. Und ich kenne auch keine Spieler, die das erfolgreich in irgendeinem der beiden Vereine mitgegangen sind, die das aufgesogen haben und die dann irgendwie zu anderen Vereinen gehen und da negativ auffallen oder es nicht mehr reißen. Also das ist auch irgendwo so eine Art grundsolide in diesem Zirkus Fußball zu agieren und das schätze ich einfach unheimlich und ich hoffe einfach, dass sich das wieder viel, viel stärker im kompletten Verein bei euch niederschlägt und richtig doll verankert und verfestigt, weil ich finde, dass das halt irgendwann so ein bisschen abgetragen wurde oder sich losgelöst hat und dadurch so ein bisschen was verloren gegangen. Man hat irgendwie was aufbauen und konstruieren wollen, dass das gar nicht so richtig gepasst hat. Und das habe ich lange vermisst. Deswegen habe ich auch echt eine Zeit lang fies gewütet über den HSV, was ja wirklich eigentlich nicht so sehr mir entspricht, wenn ich über andere spreche. Aber das hat mich schon auch echt frustriert. Und eben nicht so sehr nur aus Werder-Sicht, sondern auch aus Sicht eines extrem enttäuschten Fußballfans irgendwie, der dann auf den HSV geblickt hat. That's it. Meine drei Punkte. Ja. Charakter der 2000er und die grundsätzliche Identität.
Hast dir auf jeden Fall sehr viel Zeit genommen und es war sehr schön anzuhören, Ben, würde ich sagen, oder?
Soll ich mal weitermachen?
Mach gerne.
Ich kann nämlich die Blumen, die sich so um Tradition und Historie ranken, eigentlich nur zurückgeben. Ich glaube, man muss als jemand, der sich für Fußball interessiert und ich bin genauso wie du natürlich auch so in den frühen 2000ern mit der Bundesliga enger ja, bekannt geworden, sozialisiert worden, muss man sagen, dass Werder Bremen einfach ein Traditionsverein ist, der sehr gut gealtert ist und der einfach in die Bundesliga gehört, wie vielleicht kein anderer Verein, muss man ja inzwischen sagen. Werder Bremen hat, wenn ich mich nicht falsch informiert habe, nur zwei Saisons in der zweiten Liga verbracht, einmal in den 80ern und einmal die Saison frühe 20er, 2022 seid ihr wieder hoch, ne? Ja. Glaube ich zumindest. Und hat sich seitdem immer in der Bundesliga gehalten und ich glaube, das ist etwas, was man respektieren muss. Wenn wir jetzt über die frühen 2000er sprechen, fällt natürlich diese Mannschaft von 2004, über die muss man sprechen, weil das eine Truppe ist, die so einen unfassbaren Glamour, würde ich fast sagen, auch ausstrahlt, wenn man sich da die Namen nochmal anguckt. Ne? Ein Johan Miku, Nelson Valdez, Angelos Charisteas läuft dazwischen noch irgendwie mit, ne, ist irgendwie gar nicht so, für mich ist er als Bremen-Spieler gar nicht so präsent, weil er dieses EM-Tor geschossen hat, aber der gehörte auch zu dieser Mannschaft, Valerian Ismael und dann natürlich der K&K-Sturm, Klasnić und Klose und Klose ist für mich so der erste Spieler gewesen, dessen Fan ich war, als er noch bei FC Kaiserslautern gespielt hat, aber natürlich ist er auch mit Werder Bremen, also bringt man ihn mit Werder Bremen in Verbindung. Er ist, glaube ich, in Diensten von Werder Bremen mal zum deutschen Spieler der Saison gewählt worden. Und letztendlich ja, ist er eine absolute Fußballlegende Deutschlands, des DFBs, der bei Werder richtig gute Zeiten hatte. Und das Dritte ist, was ich jetzt auch schon gesagt habe, ich glaube, man muss auch gerade als HSV-Fan anerkennen, dass Werder diesen Abstieg, das haben die gedodged. Ne? Also
ja.
Bremen ist sofort wieder hochgekommen und hat nicht wie andere Vereine, ist ja nicht nur der HSV, der danach sozusagen Schwierigkeiten hatte, sozusagen abgestürzt, sondern ist wieder auf die Beine gekommen und hält sich seitdem auch in der Bundesliga vielleicht nicht mehr so weit oben, wie man das früher gesehen hat und wie es vielleicht auch manchmal noch der Anspruch des Vereins ist. Aber Bremen ist sozusagen vor keiner Saison, würde ich jetzt sagen, bei irgendjemandem grundsätzlich Abstiegskandidat, obwohl man vor kurzer Zeit noch in der zweiten Liga gespielt hat. Und ja, das wären so für mich die Punkte. Ne? Ein gut gealteter Traditionsverein, denn diese Mannschaft von 2004, von der man einfach den Hut ziehen muss. Und eben diese schnellen Wiederaufstiege war ja in den 80ern offensichtlich genauso.
Ja, dann mache ich mal weiter. Das mit dem Traditionsverein habe ich hier auch stehen. Ich glaube, darauf kommt man immer. Es ist auch ein großer Traditionsverein aus dem Norden. Ihr habt das alles schon gesagt. Viel Geschichte, großer Verein. Und in der Zeit von den RBs, den VfL Wolfsburgs, den Bayern 04 Leverkusens, den TSG 1899 Hoffenheims, finde ich, ist es einfach schön, trotzdem noch diese Inseln der Tradition in der Bundesliga zu haben, die sich auch halten. Und da gehört Bremen dazu, da gehört hoffentlich auch bald wieder Hamburg dazu. Wir müssen uns da ja erstmal nochmal ein bisschen beweisen. Aber da gehört auf jeden Fall Werder Bremen dazu, das hat Ben schon gesagt. Die haben das schon bewiesen, dass sie dazu gehören. Und ich finde, man muss immer hoffen, dass diese Inseln bleiben und dass da nicht irgendwie so ein Kommerz reingeht. Und es tut einer Fußballseele trotzdem weh, dass es bei euch nicht das Weserstadion, sondern ich glaube Wohnen-Westweserstadion mittlerweile ist, ne? Du schüttelst den Kopf?
Nicht mehr,
das okay.
Es war ein oder zwei Saisons. Guck, es ist so belanglos, dass ich noch nicht mal weiß, wie lange es war. nee, das war eine Sache. Ich muss das kurz aufklären.
Gerne.
Eine Saison mindestens versucht, vielleicht waren es sogar zwei. Der Laden ist, also Wohnen West gibt's noch, aber das war dann irgendwie wirtschaftlich auch alles nicht so erträglich. Die waren dann ziemlich down auch. Und dann ist das auch ganz schnell aufgelöst worden wieder. Mhm. Fans waren sowieso natürlich auf den Barrikaden deswegen. Und ist jetzt auch mittlerweile schon zwei Jahre nicht mehr so.
Na gut, dann bin ich ja wieder happy.
Sie haben es jetzt anders gemacht. Sie haben die sogenannten Flutlichtpartner. Wir haben ja immer noch diese hübschen Masten.
Stimmt.
Und jetzt ist es quasi so, dass sie den Stadionnamen oder das Stadion so vermarkten, dass es vier Partner gibt, vier Unternehmen, die sich zu einem Viertel irgendwie so in dieses Stadion eingekauft haben. Und unter denen, und jedes hat jetzt eine so eine Ecke unter so einem Mast, wo dann deren Namen draufsteht und auch außerhalb der Kurven, wo der jeweilige Mast ist, also von außen des Stadions sind die Namen auch entsprechend angeschlagen, sodass der Name bleibt, Weserstadion, auch uneingeschränkt und unverändert. Und gleichzeitig hast du aber diese Rechte auf eine Art vermarktet, dass da Leute, aber auch innerhalb des Corporate Designs von Werder Bremen, also in grün-weiß mit der Schriftart ihrer Unternehmen dann einfach Schilder ins Stadion und ans Stadion gehängt haben. Sieht noch nicht mal scheiße aus, muss man sagen. Und ich glaube, damit können alle wirklich gut leben. Das ist jetzt nicht das Geschäft des Lebens, aber es tut was für den Verein. Es sind auch alles Unternehmen, die schon lange im Verein mit involviert sind als Sponsoren und so. Ist schon mal wieder eine andere kreative Lösung. Es hat schon wieder diesen hanseatischen Touch irgendwie. Wir wollen uns nicht selber verlieren da drin, aber wir brauchen die Kohle trotzdem. Ne? Also es ist irgendwie, ja, aber so ist es.
Spannend. Danke dir für den Exkurs da auf jeden Fall. Zur Traditionsverein gehört aber natürlich auch einfach diese Derby-Tradition und ich find's auch wichtig, dass man Rivalitäten hat, dass man sportliche Rivalitäten hat und ich finde, das kann man auch an Werder Bremen schätzen, dass wir da wirklich einen Rivalen haben, der sportlich mit uns auf einem Level ist, manchmal vor uns ist, manchmal ein bisschen hinter uns ist, aber wo es auch wirklich eine gelebte Rivalität gibt. Ich möchte aber auch sagen, dass für mich die gelebte Rivalität bei Szenen aufhören, wie wir sie zum Beispiel beim letzten Spiel gesehen haben. Ich finde, alles, was mit Gewalt zu tun hat, hat in so einer Rivalität nichts zu suchen. Die Bühne möchte ich hier gerade auch einmal kurz nutzen, um das zu sagen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, was Ben vorhin meinte, so mit der Verständigung, das, was wir hier mit dieser Folge machen, zu zeigen, dass man Rivalen sein kann. Konsti und ich sind zum Beispiel sehr gute Freunde, dass man Rivalen sein kann und befreundet sein kann und so eine Folge miteinander machen kann, ohne die ganze Zeit rumzupöbeln. Deswegen mache ich jetzt auch weiter, weil die Flutlichtmasten, Konsti, sind ein schönes Stichwort, weil ich finde, natürlich nach dem Volkspark, aber ihr habt eins der schönsten Stadien der Bundesliga.
Ja! Ich hätte gemeckert, wenn es keiner von euch gesagt hätte.
Und, aber das gönne ich dir, weil bei uns führt der Weg ja nur mal, du weißt es selber, Müllverbrennungsanlage und so, ne?
Ich hab mir gesagt, ich werde das Wort heute nicht sagen.
Nee, ist okay.
Sehr, sehr demütig, dass du es selber in den Mund nimmst.
Aber ich finde, da kann kein Verein leider gegen anstinken, oder was heißt leider, ist ja okay. Bremen hat einfach den schönsten Weg zum Stadion, wenn du den zu Fuß gehst. Durch die Stadt, da am Weserdeich, an der Weser lang, das ist einfach schön. Das ist jetzt ein sehr softer Faktor am Verein, aber ich finde, den kann man durchaus ansprechen. Weil
es macht aber ehrlicherweise extrem viel, weil es gehört ja einfach zu diesem Stadionerlebnis dazu und das Stadionerlebnis beeinflusst ja auch immer irgendwie, mit welcher Einstellung reisen denn die Fans eigentlich an? Mit welcher Einstellung, mit welcher emotionalen Verfasstheit betreten sie das Stadion denn eigentlich? Und du hast halt eben den Punkt, dass in Bremen, du kannst im sogenannten Viertel, das ist so ein bisschen so das alternative gastronomische Schwerpunktviertel, in Bremen, da gehst du halt vorher was essen, was trinken. Da tummeln sich auch immer mal andere Fußballfans von den jeweiligen Gegnern. Jetzt nicht zu Sicherheitsspielen natürlich, logisch. Aber ja. Das ist ja wieder schade. Das ist ja wirklich einfach schade. Und dann trinkst du da in Ruhe und du bist irgendwie miteinander. Das ist nicht so dieses... und das will ich euch jetzt gar nicht irgendwie anlasten, weil das ist halt einfach mit den Wegen und Standorten verbunden, aber das ist eben nicht so dieses, du bist dich gedrängt irgendwie in einer S-Bahn unterwegs und oder in Bussen und pfeifst dir dann ein Wegbier nach dem anderen irgendwie auf Druckbetankung rein oder so, sondern du hast wirklich was Atmosphärisches, was Entspanntes auch. Vorher was gemütlich essen zu gehen und miteinander zu sein, das hat ja auch was sehr Soziales. Das ist einfach ein Unterschied zu vielen anderen Clubs, glaube ich, auch größeren Clubs. Und das macht eben auch was mit dieser emotionalen Verfasstheit, wenn du ins Stadion gehst. Du bist weniger genervt, du bist satt gegessen, du bist entspannt irgendwie. Das muss man einfach so sehen. Und weil wir es eben gesagt haben, zu Hochsicherheitsspielen findet das nicht statt. Ich war auch im Dezember, ne? Wann war denn das? Das Nordderby der Frauen. In Bremen.
Das war im Dezember. Das war Ende des Jahres auf jeden Fall. Könnte Oktober gewesen sein.
Ja, ich glaube, es war Oktober. Und da bin ich auch gewesen. Tatsächlich mit einem HSV-Kumpel. Mit einem anderen noch. Da war es zum Beispiel so, und das hättest du ja bei einem Männerspiel niemals gehabt, dass wir im Viertel, also da, wo wir dann auch was trinken waren und was essen waren, waren alle zusammen. Und da waren auch eine Menge HSV-Fans unterwegs, die sich da auch haben gut gehen lassen und die dann eben auch genossen haben, ohne eine Polizeihundertschaft den Weg an der Weser entlang zum Stadion machen zu dürfen. Und das fand ich so erfrischend, das fand ich so toll. Und deswegen hat es mich ja fast umso mehr geärgert und traurig gemacht, dass es dann beim Nordderby der Herren in Bremen dann wirklich einfach diesen extrem unwürdigen und unschönen Abschluss hatte. Das muss man einfach sagen. Da hatte ich dann so ein bisschen den Gegenvergleich und dachte mir so, warum muss das so weit auseinanderdriften in der Art und Weise? Na klar, das hat was mit den Ultras zu tun und mit anderen Idioten, die zum Frauenfußball dann vielleicht nicht gehen, ist mir schon alles klar. Aber trotzdem ist es halt in der Dimension so weit auseinander, dass es einfach wahnsinnig schade ist.
Ja, total nachvollziehbar. Ich mache noch meinen dritten Punkt. Alles gut. Ich habe ihn ja im Vorgespräch angedeutet schon bei euch. Jetzt kommt die große Auflösung. Ich bin ja ein bisschen später als ihr beide in den Fußball eingestiegen, nämlich erst zur Saison 2008, 2009. Und jemand, der dann immer mal wieder zwischen Norden und Süden pendelte, aber immer wieder konstant bei Werder Bremen war. Und auch, obwohl er das grün-weiße Trikot anhatte und nicht das Hamburger Trikot, ich glaube, wenn du mir sagen würdest, darfst du einen Spieler aussuchen, der nicht für Bremen spielt, sondern für Hamburg, ich würde diesen Spieler nehmen, das ist für mich Claudio Pizarro. So, also ich finde Claudio Pizarro, jetzt muss ich mal kurz einen Werder-Spieler gläsen hier, aber ich sehe die Fackeln und Mistgabeln schon im Kopf von unseren Zuhörern da draußen. Aber,
warum?
Nein, alles gut.
Das wäre ja Wahnsinn. Fußballgott.
Claudio Pizarro ist ein super Stürmer, ist aber auch neben dem Platz ein total, wirkt auf mich wie ein total guter Typ. Und sowas mag ich. Und ich mag es, wenn Spieler ein bisschen unorthodox spielen. Und Claudio Pizarro, durch seine Größe, aber trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit, Technik, wirkte immer ein bisschen ulkig, fand ich, wenn der Fußball gespielt hat. Nicht so ulkig wie Thomas Müller, aber er hatte auch so eine ulkige Art und war trotzdem aber immer unfassbar torgefährlich. Und ich mag einfach diesen Vibe von einem südamerikanischen Stürmer, der die Bundesliga zerballert. Und deswegen, weil das so hat, glaube ich, so seine höchsten Höhen gehabt in der Zeit, wo ich so eingestiegen bin in den Bundesliga-Fußball. Dann ja auch mit dem Wechsel dann irgendwann zu den Bayern. Und da muss ich, deswegen mehrfach. Mehrfach, absolut. Und da muss ich sagen, Claudio Pizarro möchte ich hier noch einmal anfügen.
Ja, fair. Das soll ich sagen. Habe ich heute noch ein Trikot verschenkt von.
Cool.
Hier, ein Kind von meinen Mitbewohnern hat heute Geburtstag und hat von mir ein Retro-Bremen-Trikot gekriegt mit Pizarro hinten drauf.
Und dann musst du die Kinder so versauen.
Ja, ey. Was soll ich machen? Ich hab sie nicht aufgezwungen, ey. Aber auch das Stadion ganz schön und die Trikots. Ja.
Ist ja okay. Ist ja in Ordnung. So, Bent. Jetzt sagen wir ja nicht, was wir scheiße finden am Club, sondern du hast was anderes vorbereitet.
Genau, also das Thema ist ja Rivalität im Fußball. Das ist jetzt schon durchgeklungen. Wenn man sich die Frage stellt, wie kommt das eigentlich dazu, dass Fangemeinden verschiedener Vereine sich jetzt nicht mögen? Das kann man ja Menschen, die sich für Fußball nicht interessieren, auch nicht immer so ganz plausibel erklären. Dann gibt es, das wäre jetzt eine These von mir und mich würde interessieren, was ihr darüber denkt, grundsätzlich so zwei Ursprungsmodelle. Das eine ist lokal bedingt. Da heißt, zwei Vereine rivalisieren einfach deswegen miteinander, weil sie beide den Anspruch haben, in einer bestimmten Region eines Landes die sportliche Nummer eins zu sein. Also die topografische Nähe ist im Grunde das ausschlaggebende Kriterium. Und zweitens, die Fangemeinden entstammen nicht durch die Bank, aber mehrheitlich verschiedenen, ich sag mal, wirtschaftlichen, religiösen, politischen Kontexten und tragen das sozusagen durch ihr Fansein auch in die Vereine mit hinein. Und dadurch polarisieren die Identitäten der Clubs so ein bisschen. Ich habe den Eindruck, dass es das in Deutschland gar nicht bis selten gibt. Mich würde jetzt aber trotzdem interessieren, wie seht ihr das bei der Rivalität zwischen dem HSV und Werder Bremen? Ist das tatsächlich nur eine lokal bedingte Nord-Derby-Rivalität oder gibt es sozusagen auch in der Identität der verschiedenen Vereine Gründe dafür, dass man sagt, okay, das sind Rivalen?
Ich kann gerne mal anfangen. Ich finde, es gibt so doch schon so ein paar Beispiele für beides, was du gesagt hast, so auf der Skala ganz außen. Ich finde, und auch eins haben wir davon, ich finde Hamburg-St. Pauli, zumindest der Ursprung dieses Derbys, ist schon auch ein ideologischer.
Absolut, ja.
Gerade wenn man auf die 80er und 90er guckt, ist das so das Beispiel für St. Pauli, die eher linksorientiert sind, jetzt auch nicht mehr so stark wie früher, aber es immer noch im Verein, in den Werten so ganz krass nach außen tragen. Der HSV jetzt Gott sei Dank, und da sind wir uns, glaube ich, alle eigentlich nicht mehr so sehr auf der rechten Seite des Spektrums zu finden, ist aber damals halt war, in den 80ern und 90ern. Und dadurch auch diese harte Rivalität irgendwo entstanden ist, natürlich auch, weil es dieselbe Stadt war. Aber sportlich haben Hamburg und St. Pauli sich ja oft gar nicht begegnet. So sind sich nicht begegnet, dadurch, dass St. Pauli halt viel in der ersten Liga, in der zweiten Liga unterwegs war und Hamburg in der ersten Liga, so rum. Und St. Pauli nur ab und zu mal aufgestiegen ist. Und trotzdem war da immer Druck drauf auf diesen Spielen. Immer eine große Rivalität. Und ich würde schon fast sagen, leider echt auch ein großer Hass. Wobei ich persönlich finde, dass Hass nicht in den Fußball gehört. Aber er war einfach da, faktisch. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und ich finde, das ist so ein großes Beispiel für so eine ideologische Rivalität in Deutschland. Und wenn ich jetzt eine Lokalrivalität sagen müsste, würde ich sowas sagen wie Braunschweig-Wolfsburg. Das ist kein Derby, gerade wenn du die Braunschweiger fragst, aber da ist schon sehr Druck auf dem Kessel. Ich nenne das jetzt, weil das die Region ist, in der ich aufgewachsen bin. Wenn die gegeneinander spielen, ich erinnere mich da auch an die Relegation vor ein paar Jahren, wo Wolfsburg 2-1 gewonnen hat, die auch sehr hitzig war. Das ist glaube ich schon 10 Jahre her, crazy. Aber ist auf jeden Fall lange her, aber daran erinnere ich mich. Das ist so, finde ich, die andere Seite vom Spektrum. Und ich persönlich, ich habe jetzt einen langen Bogen geschlagen und bin dann auch gleich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber für mich ist Hamburg-Bremen irgendwo da auf der Mitte. Weil ich finde, ich führe das noch kurz aus, es geht trotzdem um die Lokalvorherrschaft im Norden, weil wir hier einfach historisch über die beiden erfolgreichsten Fußballvereine Norddeutschlands sprechen. Da wird kein Holstein Kiel, kein VfB Lübeck, sorry Bent, auch kein St. Pauli oder sonst wer wird da jemals rankommen an das, was Hamburg und Bremen sportlich erreicht haben in ihrer Historie. Zumindest nicht in der näheren Zukunft. Und deswegen geht es natürlich auch immer, ich meine, nach jedem dieser Derbys wird gesungen, von der Gewinnermannschaft, die Nummer 1 im Norden sind wir. Also es geht schon auch darum, im Norddeutschland oder sagen wir mal alles nördlich von Hannover, die Nummer 1 zu sein. Aber ich finde trotzdem für mich persönlich, liegt da mehr drin? Natürlich liegen da schwere Geschichten drin. Adrian Malaika müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Kennt, glaube ich, jeder die Geschichte. Sehr tragische Geschichte. Aber sowas liegt da natürlich drin, dass es solche Tragödien gab in Clashes zwischen den Fanlagern, gewaltsamen Clashes, die das irgendwie hoch potenziert haben. Ich würde aber auch sagen, wenn man die beiden Städte, weil das habe ich jetzt mal gemacht, Hamburg und Bremen mal so ein bisschen nebeneinander legt, so vor dem inneren Auge, dann liegen da auch große Unterschiede, finde ich. Ich finde, Bremen ist so von seiner Mentalität, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ist so die gemütliche Großstadt, würde ich sagen. Da kennt man sich, Konsti hat es ja auch schon beschrieben mit dem Viertel, da fährt man mit seinem Fahrrad und mag den SV Werder Bremen. So, die sind alle sehr, sehr bodenständig und nett zueinander. Und Hamburg ist diese, man kann es, finde ich, schon sagen, durch den Hafen, die große Stadt von weltweiter Bedeutung, die auch so ein bisschen, jetzt nicht der HSV selber mittlerweile, aber das hatte der HSV auch lange, diese ganz große hanseatische Arroganz hat Hamburg immer noch, wenn du in manche Stadtteile reingehst. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, dass Bremen das immer gekitzelt hat, diese dann im Verhältnis in lokaler Nähe, aber doch von der weltweiten Bühne gesehen, wichtigere Stadt, wirtschaftlich, politisch, immer mal wieder zu kitzeln. Dann sind es auch Stadtstaaten, beide, was auch nochmal einen gewissen Stolz mit sich bringt. Also ich finde, da gibt es schon, natürlich nicht ideologisch, religiös oder so, aber einfach von der Mentalität der Orte, wo diese Vereine lokalisiert sind, gibt es da Unterschiede, die dazu sorgen, dass das für mich in meinen Augen kein reines Lokalderby ist. Jetzt habe ich einen langen Bogen geschlagen, jetzt interessiert mich sehr gerade mal Konstis Meinung, weil Konsti, ihr könnt das nicht sehen an die Zuhörer draußen, sieht gerade sehr nachdenklich aus. Ich möchte jetzt wissen, was Konsti denkt.
Also ich gehe in vielen Punkten mit, was deine ganz detaillierte Ausführung angeht, auf Band bezogen. Also was mich auch immer mal wieder überrascht, ist, dass wir in Deutschland extrem wenige Derbys haben, die wirklich auf hardcore-ideologische Unterschiede zurückzuführen sind. Du hast meistens wirklich diese reinen Lokaldinger. Eigentlich die größten Derbys in Deutschland sind Lokalderbys. Natürlich Dortmund und Schalke ganz vorneweg. Dann hast du ab und zu hast du dann so Dynamiken mit drin wie sozial-politische Ausgangslage, ähnlich wie bei euch mit St. Pauli. Das spielt da auch immer mal mit rein, je nachdem, meistens dann eher in Städten selbst. Aber im Großen und Ganzen sind das Derbys, die auf die reine Topografie zurückzuführen sind. Und das finde ich erstaunlich, weil du ja eigentlich in allen anderen Ländern, in denen Fußball extrem groß geschrieben wird, nehmen wir jetzt einfach mal, unsere Top 5 Ligen zu nehmen, wäre zu kurz gegriffen, weil du dann zum Beispiel sowas wie Schottland mit Glasgow eigentlich, was ja ein explizites, auch ideologisches Derby ist, das würdest du dann außen vor lassen. Das hast du einfach in Deutschland so nicht. In Spanien hast du diese Dinger, in Italien hast du diese Dinger, in England hast du sie sowieso. und das ist einfach krass. Und hier drohen wir auch gar nicht, dass das noch großartig aufkommt, weil Vereine, die jetzt zum Beispiel, wenn du es jetzt ideologisch machen würdest, dann wäre es ja hier in Deutschland so dieses, du stellst Tradition gegen Geldsäcke. So, diesen Verein wird ja überhaupt nicht eingeräumt, diese Rolle als Rivale überhaupt einzunehmen. Also die sind ja außen vor in der kompletten Fankultur schon, dass sie ja diesen Raum gar nicht einnehmen können, um überhaupt als Rivale stilisiert zu werden. Das finde ich ganz interessant, dass das hier überhaupt nicht trägt. Das ist schon ganz cool. Was die Sache mit Werder und dem HSV angeht, ja, Bremen ist nun mal die kleinere, wenn du es sogar etwas böse ausdrücken willst, provinziellere Stadt im Vergleich zu anderen. Hamburg ist die Metropole des deutschen Nordens. Teilweise sogar des Europäischen. Also gibt es natürlich nochmal so Städte wie Kopenhagen und Stockholm und so, aber da viel mehr jetzt auch nicht. Mhm. Und das ist einfach ein Standing. Die Frage ist natürlich, wie sehr kannst du das als Fußballclub verinnerlichen und dann die ganze Zeit mit dir rumschleppen und wie sehr existiert das vielleicht auch getrennt voneinander. Aber es ist nun mal so. Und na klar, wird sicher auch dabei gewesen sein, ja, aber fußballerisch tun wir uns gar nicht so viel, obwohl wir sehr viel kleiner sind als Stadt. Ja, zu vielen Zeiten hat man sich da fußballerisch halt eben eher auf Augenhöhe befunden. Und ja, dann konnte man auch mal kitzeln. Witzig ist es eigentlich nicht, aber sehr interessant. Ich habe in jüngerer Vergangenheit musste ich zu einem Arzt, der ein Spezialist auf seinem Gebiet ist, schon ein bisschen älter ist, so in seinen 60ern, und der auch HSV-Fan ist. Und der mir erzählte, als ich dann auch so meinte, oh ja, wollen Sie mich dann überhaupt behandeln? Wir kamen da halt so drauf und er war so, ach, er sieht das alles gar nicht so, ne? Also auch komplett diplomatisch und abgebrüht. Und meinte dann, er kann es sowieso nicht so ganz verstehen, warum heute noch dieser Hass so ausgetragen wird. Weil für ihn eigentlich sinnvoll wäre, so vom Gedanken, wie hätte das Learning sein sollen. In den 80ern wird Adrian Malaika umgebracht und stirbt als Werder-Fan nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit HSV-Fans. Und in seinen Augen war das war der Zünder dafür, dass diese Rivalität in eine Hassdimension umgeschlagen ist. Ja. Er meinte, da hat das erst richtig angezogen. Davor gab es Scharmützel und es gab auch so eine etwas härtere Rivalität, aber es hat so eine Dimension einfach nie angenommen. Und das war sehr interessant zu hören, weil ich dachte, so Hass wird schon immer irgendwie mit dabei gewesen sein, aber er war der klaren Meinung, das war nicht so. Und er meinte, das kam dadurch. Und was er dann so schade findet, ist, dass das nie abgeflaut ist, sondern dass man das als eine Art Stilmittel in die Fankultur hereingetragen hat und verfestigt hat, diesen Hass. Also dieser Hass wurde nicht einfach nur genommen, um die Rivalität zu verschärfen, zumindest temporär, und im Zweifel dann ein Learning daraus zu haben, wie wenig Hass und Gewalt im Fußball eigentlich verloren hätte, sondern die ganze Scheiße hat überhaupt kein Learning, die wird einfach weitergetragen als fast schon unvermeidbarer Teil des Kerns der Fankultur in beiden Lagern. Und das finde ich so unglaublich abwegig, weil letztendlich bedeutet das heruntergebrochen, egal auf welcher Seite, wir rechtfertigen oder die, vor allen Dingen die Fans, die Hass und Gewalt irgendwie leben und da reinbringen, die rechtfertigen ihre Gewalt mit einem Gewaltausbruch, der ein Todesopfer gefordert hat. Und das ist so absurd. Das, also in meinem Kopf ist das wahnsinnig absurd. Das ist in meinem Kopf als meine Person ist das absurd und es ist in meinem Kopf als Werder-Fan absurd und in meinem Kopf als Fußball-Fan mal sowieso. Und das finde ich, also ist nach wie vor einfach so bekloppt. Und ehrlicherweise ist das auch genau das, wo ich dann irgendwie denke, ne, diese Dimension, die ich eben angesprochen habe, beim Frauenderby sind wir alle irgendwie einträchtig und feiern Fußball und finden das geil, dass da jetzt so ein Nordderby stattfindet und machen ein riesiges Spätsommerfest draus. Wetter war Bombe. Mhm. Und sobald die Männer aufeinandertreffen, bei schlechtem Wetter, fliegen Feuerwerkskörper in Richtung Spieler und Toiletten werden angezündet. Das war jetzt der HSV. Ich weiß auch, dass es Bremen-Fans gibt, die sich auswärts extrem daneben benehmen und was weiß ich, so nichts von angezündeten Toiletten gehört und von Feuerwerkskörpern, die innerhalb des Stadions irgendwo auf Menschen geschossen werden. Aber um Gottes Willen, wer bin ich, zu wissen, ob das nicht doch irgendwo mal passiert ist, so, ne? Wird uns jetzt nicht alle heilig sprechen, aber es tut einfach so weh, das dann zu sehen, dass es diese Unterschiede gibt, obwohl es sich um dieselben Vereine handelt und denselben Sport, nämlich Fußball.
Ich glaube, bevor du, Ben, dann auch zu deiner Ausführung endlich kommen darfst, würde ich noch den Punkt kurz machen und das unterstreichen. Ich glaube, was man da einfach rauslesen kann, ist, dass viele leider Gewalt mit Rivalität ausleben verwechseln, sei es Gewalt im Sinne von, dass man wirklich gewalttätig ist, sei es Gewalt im Sinne von passiver Gewalt. Und ich glaube, man kann einfach den Punkt hier machen, zu sagen, man kann Rivalität ausleben, ohne gewalttätig zu sein. Und man kann das, und ich glaube, das zeigt dieser Vergleich, auf den du immer wieder zurückkommst, mit dem Frauenderby. Das ist mir halt ein sehr wichtiges Anliegen, deswegen komme ich hier gerade in der Folge immer wieder drauf zurück. Und deswegen war es mir auch, wollte ich auch so gerne diese Folge mit dir machen, Konsti, das ist diese Idee entstanden. Einfach um aufzuzeigen, wir können Rivalität haben und ich und Ben, wir singen auch im Stadion Scheiß Werder Bremen mit und du singst wahrscheinlich Scheiß HSV auf der anderen Seite mit. Ich habe mich jetzt natürlich noch nicht damit erlebt, aber natürlich tun wir das. Und das ist auch völlig okay auf den Rängen. darf sich, finde ich, gerne Rivalität abspielen. Spruchbänder, Gesänge, auch jetzt hier wir untereinander, dass wir uns auch mal einen flapsigen Spruch drücken. Aber ich finde, du hast es im Kern schon richtig gesagt, dass diese Gewalt einfach nicht der Punkt ist, wo das ausgelebt werden soll. Ich wollte da einfach nur kurz einmal zur Seite springen, dass hier auch einer von uns beiden aus dem HSV-Kontext das einmal mit unterstrichen hat. Und jetzt, Ben, kommen wir wieder zurück zum Thema.
Ich habe dem jetzt auch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich würde es genauso sehen, dass es in erster Linie eben dieser topografische Grund ist, dieses topografische Motiv, sage ich mal. Und dass sozusagen so richtig harte ideologische Differenzen nicht da sind. Ich gebe sozusagen mit dem auch mit, was Tim sagt. Ich glaube, dass der HSV sozusagen diesen hanseatischen Stolz nicht immer zu seinem Vorteil, muss man auch sagen, vielleicht noch ein bisschen offensiver transportiert hat, als Werder Bremen das getan hat. Und dass sozusagen dieser hanseatische Fußballadel, dass der HSV den vielleicht durch die Jahre noch ein bisschen mehr repräsentiert hat, als Werder Bremen das vielleicht getan hat und damit auch hin und wieder auf die Schnauze geflogen ist, sicherlich. Was mich vielleicht noch interessieren würde, wo wir jetzt auch einen Werder-Fan hier sitzen haben, wir haben über die Freundschaft mit dem FC St. Pauli ja schon so ein bisschen gesprochen. Und mich würde mal interessieren, also färbt das auf die Fangemeinde von Werder Bremen ab oder nicht? Oder wie wirkt sich das sozusagen auch auf die Identität des Vereins aus oder gibt es das deiner Meinung nach nicht?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja nicht Teil der Werder-Ultras, die ja die Kurve auch beherrschen. Es ist ja auch ein bisschen anders, wenn ich da nicht völlig falsch liege, als beim HSV, wo man ja wirklich sehr viele Ultra-Gruppierungen und Fanclubs hat, die die Fankurve unter sich so ein bisschen besetzen und aufteilen. Das ist jetzt zumindest mal so vom Stadiongefühl, ist das in Bremen schon deutlich homogener. Also das ist eine Kurve, da strömen dann alle rein, wie Platz ist und das hat sich dann. Und da singen dann alle mit und versuchen auch mitzusingen. Ich finde nicht, dass es abfärbt. Also das Ding ist ja, dass Bremen an sich auch eine eher im linken politischen Spektrum zu verortende Stadt ist. Es ist SPD-regiert in einer Koalition mit Links und Grün. So, das ist einfach so. Das ist schon mal der politische Background der ganzen Stadt in der aktuellen Legislaturperiode. Ob das so bleibt, keine Ahnung. So tief bin ich nicht drin, aber SPD vor allen Dingen sehr, sehr tief verwurzelt. Das und was ja der, sagt er ja, hanseatische Arroganz, ich weiß gar nicht, ob das so eine Arroganz ist. Es ist halt einfach so, dass Hamburg als Metropole und hanseatische Metropole extrem viel altes hanseatisches Geld hat. Das ist einfach der Fakt, deswegen ist diese Stadt auch so kackenreich. Das ist nach wie vor der Ursprung. Und Bremen ist als diese hanseatische Stadt eben nie entsprechend reich geworden. Die Hanse hat Bremen sicherlich gut getan. Zu tief stecke ich in dieser Geschichte auch nicht drin, dass ich das jetzt völlig exkursieren könnte, aber es ist ja völlig offensichtlich, dass Bremen keinen entsprechenden Reichtum angehäuft hat wie der HSV. So, das ist mal das. Das heißt, zur Identität von Bremen gehört ein derartiger Reichtum auch einfach überhaupt nicht. Trotz Hanse und trotz hanseatischer Kaufmännlichkeit. Und das muss auch gar kein Nachteil sein, ne? Wie ihr sagt. Also man kreiert, vor allen Dingen, wenn man das so extrem identitätsschwanger vor sich herträgt und immer mit sich verflechtet, kreiert man natürlich auch eine immense Fallhöhe, ne? Und zieht auch extrem viel Unsympathie auf sich bei den Leuten, auf die man dann auch irgendwo herabblickt. Also es geht ja auch immer damit einher, andere damit dann auch irgendwo zu degradieren. So, und das hat Bremen natürlich immer nicht so gehabt, weil da war einfach immer Bremen als grundsolide hanseatische Stadt mit diesem tollen Verein, der sich irgendwie etabliert hat über alle Jahrzehnte der deutschen Fußballgeschichte. Und der auch in vielen Dingen anders operiert hat, immer schon, als andere Fußballclubs. Ne? Ich empfehle da allen, auch HSV-Fans, als Lektüre die Biografie von Thomas Schaaf. Die liest sich einfach extrem spannend, weil es da um einen kleinen Jungen geht, der in Bremen aufwächst und das eben im Schatten dieses Bundesliga-Clubs, der sich über die Jahrzehnte recht gemächlich entwickelt und eben nicht jeden Trend und jede wirtschaftliche Neuerung sofort mitgeht. Also es ist eben immer schon etwas anders gewesen als im Rest von Fußball Deutschland. Und das gehört zur Wahrheit halt einfach dazu, dass es noch nie anders war. Es ist nie Augenhöhe da gewesen, wenn es um diese Faktoren geht.
Ja, danke. Und du würdest sagen, dass eben diese Freundschaft auch eher eine Freundschaft ist, die sich auf Ultraebene abspielt, jetzt mit dem FC St.
Pauli. Genau, ja. Ach so, Entschuldigung, ja. Wir waren
ja alles gut.
FC St. Pauli. Ja, also ich glaube, dass diese etwas linkere Art, daran zu gehen, sowieso eher verfestigt ist in der Stadt. Das bedeutet, die Freundschaft, die besteht eher aus so einer Synergie heraus. Es ist sicherlich nicht... das Linke, wenn man es so ausdrücken möchte, wird in Bremen vom Verein und auch von den Fans sicherlich nicht so sehr als etwas Imageprägendes vor sich hergetragen und so durchkonstruiertes auch wie beim FC St. Pauli. Auch wenn ich es erfrischend finde, ich bin selten jemand, der sagt, Ideologie tut einem Fußballverein gut, und ich würde es beim FC St. Pauli jetzt vielleicht auch noch nicht so als Hardcore-Ideologie abtun. Ich glaube, das ist auch zu kurz gegriffen. Ja, es ist schon nochmal deutlich stärker. Und ich glaube, dass diese Synergie zu der Freundschaft führt, natürlich auch, weil man sich darin verbinden kann, in HSV-Kacke zu finden. Unser gemeinsamer Feind, also sind wir Freunde, ist eben so. Aber abfärben tut es, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie sind sich da einfach in den meisten Dingen einträchtig einig. Aber ehrlicherweise, weil Tim es eben angesprochen hat, es gibt auch Bremen-Fans, die musst du politisch extrem stark mal rannehmen. Die haben glücklicherweise im Stadion keine besonders auffällige oder starke Präsenz. Das ist gut. Die Kurve ist durch und durch links und liberal dominiert, und das ist fantastisch, weil es natürlich eine weltoffene, eine herzliche und eine Miteinanderstimmung verursacht. Aber jetzt zu behaupten, wir haben diese Fans nicht, die misogyn agieren, die Frauenfußball scheiße finden, die auch irgendwo was gegen LGBTQIA+-Entfaltung haben und so, die gibt es auch bei Werder Bremen. Mhm. Ich habe von unserer Kollegin Miriam, die ist ja auch Bremen-Fan, Tim, letztens erst eine Instagram-Story gesehen, da hatte sie, wo war sie sich denn da? Boah, jetzt habe ich gerade das Thema nicht mehr, aber sie hat sich zu irgendwas bei Werder Bremen ausgelassen. Ich glaube, es ging um... Boah, damn, ich glaube, es ging um Frauenfußball. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Oder einen bestimmten Spieler oder so. Oh, jetzt habe ich das vergessen. Aber was mich viel mehr schockiert hat, war, dass sie einen ziemlich klaren Standpunkt von sich gegeben hat, der ihnen ganz vielen in diesem Thread oder in der Kommentarspalte nicht gefallen haben. Und sie ist von anderen Werder-Fans, und zwar ausschließlich Männern, habe ich zumindest in den Screenshots so gesehen, die sie gepostet hat, auf eine Art angegangen, beleidigt und niedergemacht worden, dass es mich schockiert hat, aber auf der andere Art auch erhellt, weil es halt eben bedeutet, du kannst eine Art Dominanz haben in deiner Fangemeinde. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Schattenseiten gibt und dass es keine Dunkelziffer an Fans gibt, die absolute, hasserfüllte, völlig engstirnige und auch mindestens mal zu verbaler Gewalt bereite Vollidioten sind.
Dafür sind beide Vereine wahrscheinlich auch zu groß, um das
total.
Also das, wenn so viele Menschen sozusagen unter diesem Kontext zusammenkommen, dann hast du so ein paar Ausreißer halt immer auch dabei. Aber danke für die Ausführungen. Also finde ich schon
mega spannend. Mega spannend.
Und wir sind uns einig, Gewalt geht nicht. Provokation, vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen darüber. Vor dem Hinspiel im Derby gab es Plakate in Hamburg.
Ja.
Was sagt der Bremen-Fan dazu?
Erstmal Aktion an sich. Fantastisch überlegt und taktisch grandios umgesetzt. aber, und das habe ich damals auch direkt übrigens, da musste ich auch nicht lange überlegen, auch Tim geschrieben und gesagt,
ja.
Da sind Plakate dabei gewesen, die gefielen mir nicht. Ich fand zum Beispiel das gefälschte Polzin-Zitat fantastisch. Fand ich bissig, fand ich trocken, fand ich aber, konnte man echt drüber lachen. So, hätte ich glaube ich auch drüber gelacht, wenn das HSV-Fans über damals Horst Steffen in Bremen aufgehängt hätten. Aber als es dann um so Darstellungen ging von Fadenkreuzen oder Schweineköpfen oder Schweineköpfen mit Fadenkreuzen und HSV-Logos und so, da hörte es bei mir dann halt eben auf. Und zwar, weil ich einfach finde irgendwie, warum? Du setzt doch schon mit dieser ganzen Aktion an sich, die ja wirklich einfach gut überlegt ist und gut vorbereitet und dann auch noch gut umgesetzt, du setzt einen so tiefen Stachel ins Fleisch, ja, der HSV-Fans. Warum willst du da mit plumpen Gewaltdarstellungen und Androhungen noch drüber gehen? Das nimmt doch dem Ganzen jegliche humoristisch gut überlegte, feinfühlige, bissige Dimension, weil es das komplett überschattet, weil es plump ist, weil es assi ist, weil es aggressiv ist und weil es völlig unnötig ist. Also was hat man denn davon? Also das ist, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hätte alle anderen Plakate mit aufgehängt, hätte ich geil gefunden, hätte mich gerne anrufen können. Aber diese Plakate, wo es annähernd dann um Gewalt ging, aus welchem Symbol auch immer heraus, die fand ich dann einfach geschmacklos.
Und die Krake?
Und völlig unnötig, wirklich unnötig, muss ich ehrlich sagen.
Was sagst du zu dieser Choreografie, die es dann vor dem Rückspiel gab? Also diese Krake, die da sozusagen über mehrere Tribünen, das ist vielleicht ein kreativerer Ansatz, um mit Provokationen umzugehen?
Überragend. Also, das sowieso, wenn Bremen Choreo, dann eigentlich immer geil. Also Bremen ist ja nun wirklich kein Club, der sich irgendwie jedes Spiel um irgendeinen Choreo bemühen will und muss. Ne? Also die Ultras, es wird ja auch, glaube ich, schon meistens auch sehr eng mit dem Verein zusammengemacht. Gerade in so einem Fall ist es ja auch koordinativ wahnsinnig aufwendig, dass über drei Tribünen, ne, vier, ging bis an den Gästeblock oder von beiden Seiten, also die West wurde auch mitgenommen, das zu koordinieren, ist logistisch, war das abnormaler Wahnsinn. Also das Stadion ist ja nicht riesig, ist ja jetzt kein Kasten von 60.000 bis 80.000, sondern wir reden von 42.000 Menschen. Trotzdem ist es einfach genial. Und ja, natürlich war da auch irgendwie das Hamburg-Logo oder der Hamburg, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber der Hamburg-Fan wird irgendwie gegriffen und gequetscht und ne, wer da jetzt mir irgendwie ein Ei legen will, sagt, das ist ja auch Gewaltdarstellung, aber das ist für mich dann eigentlich echt schon wieder eher eine Karikatur. Es tut mir leid, ein abgetrennter Schweinekopf, der offensichtlich schon tot ist und noch mit einem Fadenkreuz irgendwie überdeckt wird oder bezielt wird, das ist für mich keine Karikatur, das ist einfach plump. Mhm. Aber sich so viele Gedanken um eine Choreo und um ein Bild zu machen, das ist schon wieder was anderes. Und ein Schweinekopf in einem Fadenkreuz, der lässt sich ganz klar, vor allem wenn noch ein Logo vom HSV drauf ist, vermenschlichen, also mit einem Menschenkopf ersetzen, auf den ein Fadenkreuz gerichtet ist. Und das ist dann einfach scheiße. Und ein Kraken, der das Werder-Logo hat und deutlich größer ist als der HSV-Fan mit dem HSV-Logo, der da irgendwie gegriffen wird, das lässt sich dann doch eher übertragen auf, wir haben hier heute sportlich vor, euch völlig überlegen zu sein und euch platt zu machen. Und das ist dann, weiß ich, ob es dann die Obergrenze ist, aber es ist völlig im Rahmen und kreativ und cool. Und das ist dann eben auch gelebte Fankultur, wenn so viele Menschen sich darüber Gedanken machen, sowas aufzuziehen. Und ich glaube, es waren irgendwie 200.000 Euro Kosten dafür. Das ist krass viel Geld.
Das ist wirklich viel Geld.
Und das in die Hand nehmen, ich glaube, dann war es vom Verein unterstützt. Ich weiß nicht genau, aber ich meine, irgendwie habe ich sowas aufgeschnappt. Aber trotzdem, das ist dann einfach fantastisch gelebte gemeinsame Fankultur. Und das ist dann eben der gravierende Unterschied. Beides in sich geile Aktionen und die eine dann irgendwie inhaltlich ab einem bestimmten Punkt komplett verschissen.
Ja, und die eine im Endeffekt, die den HSV mehr gepusht hat und die andere, die Werder mehr gepusht hat, wenn man auf die Ergebnisse guckt, ne? Also bei Hamburg hat man es dann ja gehabt, dass danach erzählt wurde, dass Polzin diese Plakate, die in Hamburg aufgehangen wurden, auch in der Kabine aufgehangen hat und dass das wohl die HSV Spieler enorm gepusht hat zu diesem Sieg. Natürlich auch Heimderby, erstes Derby und so. Dann kommt dieses Vuškovic-Tor. Ich spoiler schon mal, wir kommen gleich nochmal zu diesem Spiel. Und bei Bremen kann ich mir das genauso vorstellen, dass wenn die werden das ja mitbekommen haben, dass diese Choreo, da sind ja reingelaufen in dem Moment, dass das genauso gepusht hat. Weil, Ben, wir haben ja auch lange über dieses Spiel geredet im Podcast. Es hat ja auch, war echt ein einschneidendes Erlebnis in diesem Podcast, dieses Spiel, das Rückspiel. Bremen hat es geschafft, dass wir unsere normale Struktur über den Haufen werfen, Konsti. In dem Fall mit dem Sieg. Also das war jetzt so in der Krise war in dem Moment, dass wir es einfach machen mussten und auch die richtige Entscheidung war. Und ja, deswegen, also da war Bremen ja auch klar besser. Ich glaube, haben alle HSV-Fans mittlerweile ihren Frieden gemacht, dass Bremen in diesem Spiel halt die klar bessere Mannschaft war.
Ja, obwohl die Truppe, die wir an dem Tag auf dem Platz hatten, hätte wahrscheinlich auch gegen jeden besseren Zweitligisten verloren. Aber
ja, wahrscheinlich schon. Aber das
so scheiße war das nicht, fand ich nicht. Also gerade in der Anfangsphase, ne? Also irgendwann war dann einfach durch, aber vor allen Dingen Glatzel, Tor und so, da ist auch bei Bremen-Fans schon nochmal kurz der Gedanke aufgegangen, die Nummer hier ist nicht durch, nur weil wir eine geile Krake übers ganze Stadion haben. Also ja. Jetzt irgendwie so zu tun, als hätte man euch da 90 Minuten überrannt. War ein geiles Spiel und ja, es war ein verdienter Sieg, aber das ist jetzt nicht so, dass da nicht auch Phasen dabei waren, wo der HSV nicht auch noch ein Momentumhalter haben können.
Ja, wenn wir über geile Spiele, verdiente oder nicht verdiente Siege reden, ist das, glaube ich, eine wunderbare Überleitung, Konzi, die du uns hier gerade hingelegt hast. Kommen wir nämlich zu so ein bisschen einer kleinen Nostalgie, weil wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass das eine coole Rivalität ist zwischen Hamburg und Bremen, dass wir die auch alle, glaube ich, gerne viel ausleben, sowohl du auf Bremer Seite wie auf Hamburger Seite, wo natürlich für uns die roten Linien sind, über das alles haben wir geredet. Jetzt wollen wir nochmal auf ein paar alte Spiele zurückgucken, weil wenn diese Rivalität so cool ist, dann hat sie auch einiges zu bieten und haben uns überlegt, jeder bringt mal mit so ein Derby, mal vielleicht auch, ich habe ein bisschen getrickst, gebe ich zu, ich habe zwei dabei, welches Derby, welche Derbys besonders in Erinnerung bleiben und warum? Und auch da, Konsti, würde ich dir jetzt Gast den Vortritt lassen.
Boah, also ich bin da gar nicht so sehr in die detaillierte Vorbereitung gegangen, weil ehrlicherweise wir ja jetzt auch eine lange Zeit hatten, in der eigentlich keine Derbys stattgefunden haben.
Leider.
Und geht es euch auch so, dass die Zweitliga-Derbys irgendwie so völlig im Kopf versandet sind? Ich kann euch nichts mehr dazu sagen. Ich weiß die Ergebnisse nicht mehr. Ich kenne keine Torschützen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ihr könntet mir auch erzählen, wir haben die beide gewonnen. Ich will euch das glauben.
Nee, war ja so nicht. Ihr habt ja im Volkspark gewonnen und wir haben ja im Weserstadion gewonnen. Ja? Aber ich glaube dazu, das Problem ist halt auch, dass das Corona-Spiele waren.
Stimmt. Das waren die Ausläufer, ne? Es war ja
genau. Also es waren so ein paar Fans da, aber halt nicht volle Kulisse. Ich glaube, das hätte da nochmal mehr drauf gezählt. Und wie du sagst, es hatte nicht den Stellenwert von einem Bundesliga-Derby. Ne? Nee. Und zu dem Fakt, dass das lange nicht mehr gab, Leute wie du haben mir zum Aufstieg gratuliert. Und das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht von Bremern zum Aufstieg gratuliert bekommen, weil ich will nicht, dass Bremen sich für mich freut sportlich. Weißt du, so
also, jetzt bei dem tatsächlich ein Aufstieg dann.
Ja,
und davor, sowas habe ich gemacht.
Ja, und davor kamen Leute zu mir, die gesagt haben aus dem Bremer Umfeld, wir wollen, dass ihr endlich mal aufsteigt. Und ich wette zu Bent auch. Ich wette zu Bent kamen auch solche Menschen, die gesagt haben, ich bin eigentlich Bremer, aber ich will, dass ihr aufsteigt.
Ja, hatte Werder nicht
auch nach diesem Aufstiegsding plötzlich so einen Tweet abgesetzt, von wegen, das wäre ja sehr wenig sensibel, wenn man jetzt diesen Post bringen würde. Und das war dieser Plattsturm vom Aufstieg 2022, meine ich. Und das musste nachher gelöscht werden, weil es irgendwie einen riesen Shitstorm gab, weil das so super die Häme war. Der HSV hatte den Aufstieg schon wieder verspielt. Ich glaube, das gab es mal. Und dann ist der HSV danach auch nochmal 3 Jahre lang nicht aufgestiegen. Also,
oh ja.
Das gab es schon auch in die andere Richtung, auch von Werder-Seiten, vom offiziellen Werder-Twitter-Account war das damals.
Ach ja, ich finde, das ist natürlich fies, das ist auch extrem hämisch, geht aber noch im Rahmen.
Ja, es ist kein Fadenkreuz, das kann man schon sagen.
Nein, genau. Außerdem mag ich es, wenn Twitter-Admins erfinderisch werden, finde ich geil. Wenn sie es übertreiben, ist immer ein bisschen cringe, aber grundsätzlich finde ich das geil, dass denen eine entsprechende Freiheit gewährt wird, nur mal so als Side-Note.
Ja.
Ja, also grundsätzlich muss man einfach sagen, ich habe damals geweint, als Marcelo Diaz den Freistoß versenkt hat und der HSV in der Liga bleiben durfte, weil ich mir dachte, das kann nicht wahr sein, dass dieser ganze Schrotthaufen noch ein Jahr erste Liga bekommt. So, das ist so, als würdest du irgendwie in einer Triage-Situation da irgendwie noch den letzten Tropf dranhängen in so einer Klinik, ey. Ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Wirklich, da bin ich ausgerastet in meiner WG damals, in meiner Studienstadt, im Bachelor, in Passau war das. Und weil ich wirklich schon an dem Punkt war, ich konnte euren Fußball nicht leiden, ich konnte eure Macher nicht leiden, ich konnte mittlerweile auch die meisten eurer Spieler nicht mehr leiden.
Du, das wir teilweise auch nicht, ne? Das muss man ja hier eben, auch so sagen.
War, ich glaube, das hat es verstärkt, dass ich auch wusste, dass es vielen HSV-Fans mittlerweile auch so geht. Und dann schweißt er den da rein und ich fand allein schon den Freistoß zu geben, glaube ich, damals lächerlich. Ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, wie berechtigt der war, aber ich weiß noch, dass ich mich immens über diese Situation aufgeregt habe und ich habe es gehasst. Und deswegen, also ich habe mich dann, dementsprechend habe ich auch Party gemacht, als es dann endlich soweit war, als ihr runter seid, weil ich einfach dachte, oben wird es dieser Verein halt auch einfach nicht mehr schaffen, sich wieder zu erholen. Also das war, es klingt jetzt so, als hätte ich euch irgendwie eine Reha gewünscht da unten, das war ja, ist ja Blödsinn, aber soweit habe ich damals nicht gedacht, aber bei mir war auch klar, so gehört der Verein da oben nicht mehr hin und er wird da oben so auch nicht mehr performen, er wird da nicht mehr auf irgendein Level kommen. So, das war der Gedanke und genauso war es aber auch irgendwann so, dass ich nach ein paar Jahren, man muss ja leider sagen, nach ein paar Jahren, dieses Narrativ vom, der HSV steigt in den April und in den Frühling ein und steigt halt wieder nicht auf, auch irgendwann abgenutzt hatte. Wo du dir irgendwie so dachtest, come on Leute, das kann nicht sein. Ihr habt fähige Trainer, ihr habt mittlerweile auch wieder ein paar geile Spieler. Ihr schafft es, eure eigenen jungen Spieler zu entwickeln und einzuweben. Nicht bis zur Perfektion, aber es funktioniert wieder halbwegs. Ihr gehört doch mit eurer ganzen Scheiße, wenn ihr es auch voreinander habt, endlich mal wieder in die Liga. Also irgendwann, genauso wie ich damals fast ausgeflippt bin, oder wirklich ausgeflippt bin, dass ihr immer noch wieder irgendwie eine Relegation überstanden habt durch irgendeine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, habe ich dann irgendwann auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass die schon wieder den Aufstieg verkacken. Und zwar immer auf dieselbe Art und Weise. Was ist denn das? Jetzt machen die das, was sie damals in der Relegation gemacht haben, machen die jetzt rückwärts. Das ist doch blöd.
Mensch, also, Konzi, wenn man dich so hört, könnte man denken, du bist HSVer.
Nee, aber irgendwann denkst du dir als Bundesliga-Fan mit diesen ganzen krummen Aufsteigern, alle möglichen kleinen Clubs, du weißt ja, ich gönne denen das ja, wenn sie sich das sportlich verdienen. Ich finde das geil. Ich mag die auch viel lieber spielen sehen als andere. Ich finde die gar nicht so uninteressant, wie viele dann so die Heidenheims und Elversbergs mal abstempeln. Dafür entwickeln die mir fußballerisch zu viel interessante Spieler, die auch ehrlicherweise im HSV schon gut getan haben. Ne? Mhm. Also ich meine, wir hatten Robert Glatzel, der kommt aus Heidenheim, zum Kleindienst. Da sind noch ein paar mehr. Mit Elversberg haben wir es ähnlich. Auch die haben uns schon über die letzten Jahre Spieler geliefert, die uns den Bundesliga-Alltag versüßen. Aber irgendwann denkst du dir halt so, es müssen doch jetzt auch endlich mal die Jahre kommen, in denen man sieht, dass die Traditionsvereine, die es in den 2000ern und 2010ern vergeigt haben, weil sie zu viel zur falschen Zeit auf die falsche Art und Weise wollten und dann abgestürzt sind, dass es davon jetzt mal ein paar schaffen, zu zeigen, dass sie ihre Learnings hatten und ihre Entwicklung gemacht haben und wiederkommen. So, irgendwie fühlte sich das so an. Und deswegen habe ich dann locker zweimal hintereinander, also zwei Jahre hintereinander gedacht, die steigen wieder nicht auf, die wollen uns doch alle verarschen. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann, als es dann soweit war, habe ich dann gedacht, ja, jetzt endlich durch. Es war wie so eine schwere Geburt irgendwie, hat sich das angefühlt, ohne das jemals erlebt zu haben. Aber es war wirklich irgendwie dann so, dass ich dann auch dachte, komm ey, jetzt haben sie es dann auch echt mal wieder verdient. Ich glaube, die sind mehr als geerdet mittlerweile durch die Jahre. Und wenn HSV-Fans und der Verein geerdet sind in ihrer hanseatischen Identität, dann gehört dieser Verein auch definitiv auf die Bühne Bundesliga.
Jetzt bin ich aber gespannt nach der langen Einladung, was dein Derby ist, was dir in besonderer Erinnerung bleibt.
Ach, scheiße, stimmt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass wir nicht so viel abkommen von den Kernfragen.
Das passiert dir manchmal. Das ist Podcast, Konsti. Das passiert dir manchmal.
Ja, wir labeln das als Laber-Podcast, dann treffe ich genau ins Schwarze. So, ja, welches Derby? Also, to be honest, ich meine, ich bin in den 2000ern sozialisiert. Bis 2010, 11 war Werder so mit im oberen Mittelfeld und unter den erfolgreicheren Clubs in Deutschland. Und wir hatten halt abseits des Doubles 2004 schlicht und ergreifend in den Jahren bis 2009 auch nochmal unsere krassesten Erfolge. Und 2009 die Derby-Reihung durch die Werder sowohl ins DFB-Pokalfinale kommt, dass sie am Ende gewinnen, als auch ins UEFA-Cup-Finale, das dann leider verloren wird. In der Liga lief es nämlich gar nicht geil. Also man ist am Ende, glaube ich, Zehnter geworden oder so. Das ist schon extrem ernüchternd gewesen. Aber diese Derbys gewonnen zu haben, das war insane. Und das sind dann eher so Momente, die einen anspricht, weil ehrlicherweise war ich in einem Alter, da fühlst du diese Zeit einfach. In dem Moment verfolgst du es natürlich und du bist auch nerdy. Ich habe damals transfermarkt.de rauf und runter studiert. Aber heutzutage merkst du halt einfach, wie sehr du es auch gefühlt hast und wie sehr Erinnerungen bleiben. Und dann erinnerst du dich halt eben, und ich glaube, das war auch Teil dieser Derby-Serie, an den fliegenden Tim Wiese.
Mhm.
Oder springend, kickend.
Tretend.
Tretend. Ja, wobei, es war ja keine Trittbewegung da, ne? War ja schon ausgestreckt.
Ja, aber
eigentlich war es eher so ein Kick.
Er trifft ihn ja im Gesicht. Wenn wir das jetzt ausdiskutieren, sitzen wir morgen noch hier, glaube ich.
Nein, es war ein Foul, aber es war ja eher so ein Sprungdings. Ich weiß gar nicht, es war fast eher Kampfkunst als Fußball.
Ja, also, ja. Wahnsinn. Aber nicht mal gelb.
Ich will das auch gar nicht zu sehr romantisieren, weil Tim Wiese ja auch ehrlicherweise sich als maximaler Unsympath entpuppt hat. Deswegen, also. das natürlich, aber ja, Papierkugel, Diego-Freistoß. Das bleibt, das ist drin und das ist dann auch einfach das, worauf du es runterbrichst. Natürlich sind jetzt die letzten zwei Derbys präsent und auch die haben was, finde ich, weil sie halt eben diese HSVs wieder da Derbys sind und das ist auch geil und das muss auch so. Aber ja, wenn ich zurückblicke, wie viele Spiele waren das dann damals?
Vier.
Vier, ne, weil ein Rückspiel auch dabei war beim UEFA Cup.
Richtig.
Also es waren vier Derbys in, weiß gar nicht mehr, wie wenig Tagen und Wochen. Geil. Einfach geil. Ich weiß auch noch, dass ich das damals, als es schon bekannt gegeben wurde, war ich so hot. Ich war so hot, ich war so angezündet. Geil. Einfach geil.
Ich würde mal weitermachen, weil die Werder-Wochen sind mein kleiner Reinschummler, weil ich habe das als negativ in Erinnerung bleibend auf jeden Fall als HSV-Fan.
Fair.
Obwohl ich selber davon gar nicht so viel mitbekommen habe, weil ich war halt 8 Jahre alt und durfte gar nicht so lange wach bleiben, um diese Spiele zu Ende zu gucken.
Ganz kurz, weil wir in einem Werder-HSV-Podcast sind, ich habe nach 10 Minuten die Meldung gekriegt, es gibt das Gerücht, dass Werder what the fuck?
Das jetzt sind wir gespannt.
Dass Werder an Darius Stallmach vom FC Magdeburg interessiert ist, 20-jähriger defensiver Mittelfeldspieler. Viertelstunde später offizielle Vermeldung. The fuck? Was ist das für ein Transfer?
Das ist
ja insane. So habe ich lange nicht erlebt, dass das Gerücht aufkommt, eine Viertelstunde später ist die Nummer durch. Also das hat es ja ewig nicht gegeben.
Ja.
Tim, was los? Hat Fabrizio Romano nichts gepusht oder was? Du bist ja sonst immer so schnell mit Romano. Oder Plätti.
Plätti, wenn. Keine Ahnung. Nee, kommen wir zurück auf den Kern.
Entschuldigung, ja.
Alles gut, alles gut. Muss ja auch mal sein in so einem Podcast, ne? Wir nehmen das ja hier live gerade auf und es ist heiß draußen. Wie gesagt, Werder-Wochen, Papierkugel, negativ. Chronotiert für den HSV, Punkt. Ich glaube, damit kann man es abschließen. Es bleibt halt im negativen Kollektivgedächtnis. Und ich persönlich erkläre mir den Niedergang des HSV auch sehr mit diesen Werder-Wochen. Weil ich glaube, dass da viele Missentscheidungen in den Jahren danach, Druck, der auf dem Kessel war, entstanden ist dadurch. Weil ich sag ehrlich, gewinnt der HSV vielleicht dieses Pokal-Halbfinale, gewinnt den DFB-Pokal gegen Leverkusen und hat einen Titel geholt endlich mal wieder. Dann ist, glaube ich, nicht so viel Druck drauf in den nächsten Jahren. Wie wenn du jetzt dann in der deutschen Meisterschaft, waren sie auch lange dabei und dann hat es am Ende Wolfsburg ausgerechnet gemacht. Dann waren sie im Pokal halt, im Halbfinale an Bremen und im UEFA Cup auch. Das hat dann schon auf die nächsten Jahre echt Druck drauf geballert, der vielleicht nicht hätte sein müssen. Deswegen Werder-Wochen im Negativen. Und weil du die Derbys aus diesem Jahr angesprochen hast, für mich wird dieser Derby-Sieg nach dem Wiederaufstieg, der wird in besonderer Erinnerung bleiben. Ich habe das hier geguckt mit einem Kumpel, der auch Bremer ist, bei mir zu Hause. Ganz dezent, nur zu zweit, mit Pizza und einfach, man genießt das wieder, dass man das guckt. Und dann ist es auch noch so ein hochdramatisches Spiel vom Spielverlauf mit der Führung von Bremen, von Jens Day vor der Pause. Und du denkst als HSV-Fan, okay, das, was wir die Jahre davor in der Bundesliga, also vor dem Abstieg mit Bremen hatten, dass Bremen eigentlich immer dann doch diese Spiele zieht, das geht jetzt hier wieder los, dann kommt der HSV zurück, dann kommt dieses unfassbare Traumtor von Luka Vucevic. Bent und ich haben es bei unseren Saison-Awards rauf und runter dekliniert. Also dieses Tor war wirklich absolut atemberaubend. Dann kommt Bremen nochmal wieder zurück und dann schießt ausgerechnet Yusuf Paulsen. jetzt mit allem, was wir wissen, Stand heute, 26.06., hat seinen einzigen guten Moment und schießt dieses Tor. Das, ich kriege jetzt schon wieder Grinsen im Gesicht, wenn ich darüber rede. Dieses Spiel hat sich wirklich schon jetzt in mein Kollektivgedächtnis eingebrannt, für mein ganzes Leben.
Ja, für mich sind es auch sozusagen diese beiden Pole, ne? Also die vier Derbys 2008, 2009, bei denen ja immer viele sagen, das ist mit dem Niedergang des HSV, also das spielt eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde. Es war jetzt vor dieser Choreo, von der wir jetzt auch schon gesprochen haben, da stand das ja auch nochmal, ne? Wir waren euer Untergang, wir werden euer Untergang sein oder irgendwie so ein Schwachsinn. Und das ist dann im Grunde ja auch darauf Bezug nehmen, denke ich mal. Weil wir jetzt über die Derbys in der zweiten Liga gesprochen haben, ich erinnere mich tatsächlich noch einigermaßen gut daran. Und es war furchtbar eigentlich. Also wenn man sich die Ausgänge anguckt, der HSV hat das Spiel in Bremen gewonnen, das hatte Tim gesagt, und Bremen hat das Spiel in Hamburg gewonnen. Und das waren trotzdem kuriose Spiele. In dem Hinspiel gab es diesen wirklich traumhaften Freistoßtreffer von Dux, der zurückgenommen wurde, weil Mitchell Weiss halt in der Mauer stand. Und das wäre sozusagen der Moment für Werder gewesen. Zum 1:1 und dann kriegte Groß, war das glaube ich, die gelb-rote Karte. Und dann hat der HSV sogar vor der Pause noch das 2:0 gemacht. Und davon hat sich Werder nicht mehr erholt, obwohl Kapitän Sebastian Schuller beim HSV auch noch vom Platz geflogen ist. Also ein relativ wildes Spiel mit vielen strittigen Szenen auch. Und im Rückspiel der HSV maximal dämlich 2 Handelfmeter verursacht. Füllkrug hat damals noch für Werder gespielt, glaube ich, auch mindestens einen dieser Elfmeter reingemacht. Und Werder hat das Ding 3:2 gewonnen und ist dann sozusagen ja auch als Derby-Sieger aufgestiegen damals. Und deswegen vielleicht so diese Reminiszenz nochmal an die Derbys in der zweiten Liga, die aber, da würde ich mit Konsti auch mitgehen, irgendwie auch nicht so das Feuer hatten, was sicherlich auch mit der Corona-Thematik zusammenhingen damals. Und ja, Tim, ich sehe es genauso wie du, also auch für mich wird dieses 3:2 dann im Volkspark im Dezember 2025 war das ja schon auch in Erinnerung bleiben, davon gehe ich aus.
Ja. So, und dann wollen wir abschließend nochmal zu ein bisschen Gamification kommen, nochmal ein bisschen Fun in die Folge reinbringen, nachdem wir hier auf einem sehr guten Niveau, finde ich, sehr viel diskutiert haben, auch sehr coole Sachen gesprochen haben. Und zwar habe ich mir ein kleines Minigame für Bent und Konsti überlegt. Ich werde jetzt ein Datum nennen, an dem ein Derby stattgefunden hat, werde den Wettbewerb nennen und das Ergebnis. Und ihr müsst mir sagen, welche Mannschaft das Spiel gewonnen hat. HSV oder Werder?
Warte nochmal, was wirst du machen?
Alles gut. Ich erkläre es für die Zuhörer und für dich gerne auch nochmal ein zweites Mal. Ich werde ein Spiel nennen mit Datum, Wettbewerb und dem Ergebnis. Und ihr sagt mir, ist dieses Ergebnis pro Werder Bremen gewesen oder pro HSV? Es sind bekannte Spiele dabei, es sind Spiele dabei, die sind einfach random und es ist, sage ich jetzt schon, das allererste Derby in der Bundesliga dabei.
Digga, ich habe keine Ahnung, wer das erste Derby gewonnen hat.
Ich bin mal gespannt. Liebe Zuhörer, wenn ihr es mitwisst, schreibt es gerne uns, wer 6 von 6 hat. Kriegt ihr nächstes Mal ein Shoutout. Schreibt es uns auf Instagram.
Ehrlich, wahrscheinlich disqualifizieren wir uns jetzt gleich maximal als Experten. Wir
dürfen nie
wieder einen Podcast oder Werder Hamburg. Da werden Fans draußen sitzen, die werden dein Postfach spammen, Tim.
Ja, ja.
Mit dem, sie wollen uns oder Bent dann vor allen Dingen ersetzen.
ich hab, wenn ihr unentschieden oder auf 0-0 kommt, habe ich eine Stechfrage vorbereitet.
Ach du Scheiße.
Also, wir fangen mal an.
Können wir nicht noch über die WM reden?
Nee. Wir sind hier ein HSV-Podcast und kein WM-Podcast. Oh. So, ich fange an. Das erste Spiel ist der 30.04.2009. Es ist UEFA Cup. Es ist eins der beiden Halbfinalspiele. Das Spiel geht 1:0 aus. Aber für wen? Ihr dürft nacheinander eure Antwort sagen und dann löse ich auf.
Für den HSV.
Ich glaube auch, dass ein Spiel zugunsten des HSV ausgegangen ist und dass Werder das am Ende über die Tore geholt hat. Und sagst du noch, wo das Spiel stattgefunden hat?
In ja. Bremen.
Ah. Also da müssen wir ja, wie ist euer Stadion damals? TUI-Stadion oder so? Ihr habt da immer irgendwelche verrückten Namen gehabt.
Imtech.
Um mir nochmal eine Rückhand reinzubringen.
Also Konsti, sagst du Bremen oder sagst du Hamburg?
Fucking, ja, nee, ich glaube, Bent hat recht. Ich glaube, das ist das Hamburg-Spiel gewesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Vollkommen richtig, das ist das Hamburg-Spiel gewesen. 1:0 für den HSV, kriegt beide einen Punkt. Nächstes Datum, jetzt wird es ein bisschen random. 19.04.2015, ein Bundesligaspieltag. Ergebnis wieder 1:0. Aber für wen?
Boah. 15. Ich möchte eine, darf ich eine Sache nachgucken, und zwar den Werder-Kader damals? Ich gehe nicht aufs Spiel.
Mach.
Ich sag, ohne was nachzugucken, dass Bremen das Ding gewonnen hat.
Was, das war Saison 14, 15 dann, ne?
Müsste gewesen sein, ja, ja.
Ja, okay. Oh, ich weiß das nicht mehr. 14, 15 war auch so eine Egal-Saison in der Werder-Geschichte, glaube ich. Oh Gott, die Spieler, ey. Oh Gott.
Also, oh, Konsti.
Ich sag, es ist ein Werder-Derby gewesen, allein weil ich den Namen Yannick Westergaard lese.
Damit seid ihr beide richtig, es ist ein 1-0 für Werder Bremen gewesen. Beide kriegt einen Punkt, es steht 2-2. So.
Ja, warte mal, wie ist das ausgegangen, das Spiel?
1-0.
Und wer hat das Tor gemacht?
Das weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeguckt.
Ach Gott,
kann sein, kann sein.
Ich sag so, Franco Di Santo.
Wieder ein random Datum. 1.9.2012, Bundesliga. Das Ergebnis ist 3-2, aber für wen?
Boah, das ist doll, weil das ist die erste Fuck-You-Saison von Werder Bremen, so richtig. Also davor war schon... Aber da das war der Beginn von... Wir müssen mit irgendwann mit Schaf auf... Weiß ich, ob an dem Datum Schaf schon weg war, aber... Das ist die Zeit, Schaf geht, Dutt kommt, Aichin übernimmt.
Aber auch die Zeit, wo der HSV nicht gut war, ne? Bent wird sich
ja
erinnern.
Ja, eben deswegen, ja, aber auch. Kannst du nochmal eben das Datum sagen?
1.9.2012.
Also Saisonbeginn. Das ist dann schon so Arnautovic. El Hierro Elia.
Oh Gott, Alter.
Ich weiß es gar nicht. Hätten wir nicht sowas machen können? Welche Verräter haben für beide Clubs gespielt oder so? Wer hat gewonnen?
Merke ich mir fürs nächste Mal.
Sehr gut. 3-2. Ja, ich gehe mit Werder. Ich sag, Werder hat das Ding geholt zum Saisonbeginn.
Ich sag, Taras Hall hat das gewonnen.
Es hat leider Werder Bremen gewonnen. Das heißt, Konsti geht hier 3-2 in Führung. Jetzt, das solltet ihr eigentlich hinkriegen, weil wir haben darüber gesprochen. 18.09.2021, und wenn ihr jetzt die Liga hört, werdet ihr es wissen, zweite Bundesliga.
Ja, aber welches?
Endergebnis 2-0.
Also das erste jetzt. Das war das erste Derby in der Saison, ne? Ich hab das Datum, geht mir mal hier rein und da raus irgendwie. Was
ja, 18.09.21. Ja. 2-0 Endstand.
Wo wurde gespielt?
In Bremen.
Oh, jetzt haben wir eben nur geredet, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob es vertauscht war oder nicht. Ja, ich sah, es ist ein Hamburg-Derby gewesen.
Bent?
Ja.
Es ist ein Hamburg-Derby.
Wie viele hast du noch?
Zwei. Ich hab noch eins aus den 70ern random rausgepickt und dann habe ich das 63er, das erste.
Bent dreht das jetzt. Der hat so
ein. Also. 22.01.1977, da war mein Papa, liebe Grüße, der hört die Folgen immer, 7 Jahre alt. Oh nee, er war sechs.
Endergebnis, Januar 77?
Ja, ja. Spiel in Hamburg, Endstand, ich habe es einfach rausgepickt, weil es von allen Derbys das wildeste Ergebnis in der Zeit war, 5-3. Aber für wen?
Ich rufe mir erst noch mal wieder den Kader auf. Boah, sind die sehr, also von Leben her echt, also, uff. Die Torhüter sind alle tot, Alter. Was ist das? Junge, was?
Ja.
Okay, das ist wild. Ehrlicherweise, 70er Bremen. Boah, das war nix, ey. Das ging danach erst wieder los. Irgendwann hat Rehagel übernommen und hat dann innerhalb von 14 Jahren diesen Verein ein bisschen saniert, sportlich. Januar 77.
Mhm.
Vor der großen Zeit des HSV noch, ne?
Ja,
das ist ein fieses Datum auch, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht die allergrößte Werder-Zeit.
Ja, ihr seid ja zwei enorme Experten, das hat man ja jetzt fast 2 Stunden gehört, deswegen musste ich es ja ein bisschen kompliziert machen.
Boah, obwohl ich glaube, dass der HSV zu dem Zeitpunkt schon unter einem professionellen Management war, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Also, Höttges, ne? Budenski, das sind so zwei Namen, damit kann ich richtig was anfangen. Röber natürlich auch. Abgesehen von vielleicht noch Ibrahim Sunday und Uwe Bracht, hört es dann halt wirklich auf. Also ein paar so, da weiß ich, aber 77, was für ein Assi-Datum. Warum soll ich jetzt HSV sagen, wenn ich es eh nicht weiß? Also es ist ein Bremen-Derby gewesen.
Was sagst du, Bent?
Ja, jetzt genauso und sag aber, dass der HSV das gewonnen hat.
Und damit holt Bent wieder auf 5:3 für den HSV. Es steht 4:4.
Bude, du hast nicht gehalten.
Und jetzt kann das erste Derby jemals kann's entscheiden. Es ist der 12. Oktober 19, also nicht das erste Derby jemals beider Vereine, sondern das erste jemals in der neu gegründeten Bundesliga. Es ist der 12. Oktober 1963 in der Bundesliga und am Ende zeigt die Anzeigentafel ein 4:2. Aber für welche Mannschaft?
Ich sag, das ist ein Bremen-Derby, weil Bremen am Anfang der Bundesliga-Geschichte echt gut dabei war als Gründungsverein. Und der? Ich sag jetzt einfach, warum soll ich jetzt HSV sagen? Also ich weiß es eh nicht. Ich weiß es eh nicht. Und ich will jetzt auch einfach, dass es ein Bremen-Derby ist.
Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Aber der erste Torschützenkönig der Bundesliga-Historie, das war ja wohl Uwe Seeler, oder nicht?
Das kann gut sein, ja.
Oder bin ich da falsch informiert? Auf jeden Fall sage ich, dass der HSV das Ding gewonnen hat.
Also der erste Torschütze der Bundesliga-Geschichte ist ein Bremer gewesen.
Das erste Derby, also es entscheidet er jetzt.
Ich weiß, dass ich verloren habe.
Hat gewonnen, hör doch mir doch erstmal zu.
Ich bin zu ehrgeizig.
Hat gewonnen der SV Werder Bremen.
Nein.
Mit 4:2. Das heißt, Konsti, herzlichen Glückwunsch. Mit 5 von 6 Punkten gewinnst du gegen Bent mit 4 von 6 Punkten. Wollt ihr einfach zum Spaß die Stechfrage trotzdem noch machen?
Klar. Ja, rein.
Hau alles raus.
Das ist nämlich, eine Schätzfrage, es sei denn, Konsti, du weißt die Antwort.
Dann,
oder Bent, du weißt sie. Bent, du könntest sie wissen, weil wir über die Bilanz im Podcast geredet haben.
Boah.
Ihr sollt mir jetzt nämlich sagen, in allen 124 Spielen jemals Hamburg gegen Bremen, alle 124 Derbys, hat Bremen ja bekanntermaßen, leider aus der Sicht von mir und Bent, die meisten Derby-Siege. Aber mit wie vielen? Also wie viele Derbys hat Bremen gewonnen?
Von 124, es wird ja auch das ein oder andere Unentschieden gegeben haben.
Mhm. Ich sag euch doch extra die anderen beiden nicht, weil dann könnt ihr das ausrechnen. Ihr sollt schätzen. Dürft euch auch ruhig eine Sekunde Zeit nehmen zu überlegen. Die Zuhörer da draußen können ja mit überlegen und wer es jetzt weiß, schreibt uns eine DM.
Ich weiß noch nicht mal, in wie viel, also wie die Dimension ist, wie viel mehr Werder, also so, ne, also annähernd die Gewichtung meine ich jetzt, wie nah ist es an 50%, wie weit ist es davon weg, kein Dunst.
Ich kann euch ja die Differenz sagen zwischen Hamburg und Werder. Ich weiß nicht, ob euch das viel hilft, aber ich kann euch sagen, wie viel Sieger.
Das nicht voll viel helfen?
Weiß ich nicht. Also Werder hat genau 8 Siege mehr als der HSV.
Lo, das ist nicht viel.
Komm, wir sollen beantworten, wie viele Werder gewonnen hat.
Genau, die Werder-Siege davon.
Okay, ich sag 58.
60.
Ben sagt 58.
62.
Ey, nicht ausrechnen, Konsti. Schätzen.
Nein, ich schätze ja, aber ich muss ja auf meine Zahl kommen. Da muss ich ja ranrechnen. Das ist die Hälfte überhaupt aller Derbys. Jetzt ziehen wir noch ein paar Unentschieden ab. So grob einfach. Ich ziehe jetzt da so mal einfach so 13 Unentschieden ab. So richtig random. Wahrscheinlich sind es viel mehr oder so. Dann bin ich noch bei 49.
Ja.
Warte mal. Ich habe einen Fehler. 13, 55. Das eine. Also 55 ist ungefähr die Hälfte. Alle hat die verloren oder. Ja, ich sag.
Schade, dass das hier kein Witcast ist. Wenn ihr die Gesichter der beiden gerade sehen könnt. Ich glaube, beide verfluchen mich gerade innerlich.
Also 62 ist die Hälfte aller Derbys,
ja,
die gespielt wurden. Und jetzt muss man ja so ein bisschen auch rumraten, wie viele könnten unentschieden ausgegangen sein. Das sind wahrscheinlich mehr, als ich gesagt habe.
Mhm.
Aber ich sag jetzt einfach, Werder hat.
Ja.
58 von den Derbys gewonnen.
Also sagst du das gleiche wie Bent?
Hat er auch 58
gesagt? Ja, das kann nicht sein, glaube ich. Also je länger ich darüber nachdenke. Was ist noch mal die Gesamtzahl?
124.
Dann wären nur sehr wenige Unentschieden aus. Aber sag.
Ja, es sind extrem wenige Unentschieden. Ja.
Also sag dir jetzt als Gruppe. Sag dir jetzt Gruppenergebnis 58.
Ja, komm. Löse
okay. auf. Okay. Also. Ich roll das Pferd von hinten auf. Unentschieden von diesen 124 Spielen sind 36.
Ja. Fuck, 36? Das hätte ich niemals geschätzt. Ich wäre bei irgendwo 20, 22 gelandet.
Siege. Ich fang mit dem HSV an. Siege HSV. Und wenn ihr die Differenz, wisst ihr es dann schon, aber ich löse es dann trotzdem auf.
Geht ja jetzt schon nicht mehr auf.
Ja, Sieger HSV, 40. Der HSV hat 40 Derbys gewonnen. Und Werder Bremen hat dann dementsprechend 48 Derbys gewonnen. Ihr seid genau 10 daneben.
Ja, okay. Ja, wild.
Aber immerhin mit 8 am Ende. Das ist schon mal. Also es wäre die Stechfrage geworden. In dem Fall habt ihr jetzt ein Gruppenspiel draus gemacht. Aber ich finde, ihr habt euch gut geschlagen. Dafür, dass es so random war. Ich glaube, wenn ich das andersrum hätte machen müssen in eurer Rolle, hätte ich mich genauso verarscht gefühlt wie ihr jetzt.
Also ich glaube, unsere Herleitungen waren auch ähnlich random wie das ganze Quiz. Also von daher weiß ich nicht, ob ich mich damit jetzt krönen würde. Aber ey, danke für die Blumen.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Kotzi. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. In dem Sinne möchten wir natürlich dir, Konsti, sagen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, dich zu zwei HSV-Dudes als Bremer in den Podcast zu setzen. Das ist sehr respektabel. Wir finden, dass da wirklich eine schöne Folge rausgeworden ist, die, finde ich, im Kern sich wirklich zusammenlässt mit diesem, was wir gesagt haben. Rivalität ist super, muss ausgelebt werden. Sticheleien ist super. Rivalität, dass es das überhaupt gibt, ist toll. Aber es braucht keinen Hass. Ich glaube, das hat diese Folge, glaube ich, im Kern als Botschaft wunderbar präsentiert. Und ich glaube, jeder, sowohl Bremen-Fans vielleicht, die diese Folge sich mal getraut haben, diesen HSV-Podcast sich jetzt mal anzuhören dadurch, oder auch HSVer, die sich getraut haben, sich anzuhören, was ein Bremer eigentlich über ihren Verein sozusagen hat, werden alle am Ende, glaube ich, mit was Neuem hier aus dieser Folge rausgehen. Und ich glaube, trotzdem werden wir alle, und das ist auch gut so, am Ende des Tages beim Derby uns wieder piesacken, und so soll es auch sein. Ich glaube, damit kann man es runterbrechen. Am Ende der Folge frage ich immer meine Gäste, Konsti, ob sie noch was zu sagen haben.
Vielen Dank für die Einladung. Das hat gebockt. Du weißt ja, wir hätten jetzt auch noch Stunden weitermachen können.
Oh ja.
Es wäre noch ganz viel eingefallen. Wir hätten noch völlig abgenerdet. Aber nein, vielen Dank. Es hat echt Bock gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch, ich weiß jetzt nicht, wie viel Reichweite das erlangen wird, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, ist auch immer wichtig, dass Menschen auf diese Art und Weise zusammenkommen und etwas Gemeinsames feiern und die Unterschiede trotzdem auch irgendwie rauskehren und zelebrieren, auf eben eine gesunde Art und Weise. So funktioniert ja letztendlich auch einfach Demokratie. Deswegen kann man in das Regal, glaube ich, auch mal greifen. Und umso geiler, dass, ja, also mich hat das ja keine Überwindung gekostet, hier mal eben zu Gast zu sein. Gästen gegenüber benimmt man sich ja, deswegen hatte ich auch keine Angst. Aber nee, einfach von euch cool, auch diesen Podcast dafür so zu öffnen. Also allein schon damals vor dem Derby von mir irgendwelche Einschätzungen, die ja dann doch auch sehr faktisch waren, reinzuholen. Ich glaube, das war schon eine Öffnung, die vielleicht auch nicht jeder geil fand, der es mit dem HSV hält. Und heute hier so eine Folge aufzunehmen, das verlangt mir Respekt euch gegenüber ab. Echt geil, danke.
Danke, dass du da warst. Bent, hast du noch was du loswerden möchtest?
Good talk, nicht mehr.
Alles klar. Let's do it again. Jawohl, so nämlich. Wenn ihr eine Wiederholung wollt, schreibt es uns auf Insta, Link ist in der Folgenbeschreibung. Und damit sage ich, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Tschö.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.